Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Ja, herzlich willkommen zum dritten Podcast. Heute auch zu dritt. Und nicht im Studio sozusagen in Bonn, sondern zum ersten Mal außerhalb. Wir befinden uns in Epernay in der Champagne. Aufgrund eines besonderen Ereignisses sozusagen, aufgrund einer Probe, die ich selber immer schon mal mitmachen wollte. Einer Probe von unabhängigen, relativ jungen Champagnerwinzern, Querdenkern eigentlich in der Szene. Ich hatte schon beim ersten Podcast darüber gesprochen, als wir Rosé von Vouet und Sorbet hatten. Und ich musste meine beiden Teilnehmer nicht lange überreden, mitzukommen. Die beiden kenne ich jetzt schon. So lange kennen wir uns eigentlich noch nicht, aber zumindest noch nicht persönlich. Wir kennen uns über unsere Blogs schon länger, aber persönlich kennengelernt haben wir uns, glaube ich, vor, weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder so?
Ungefähr.
Ja. Und das auch in der Konstellation jetzt, also zusammen. Mir gegenüber sitzt Thorsten Goffin, der schon einige Jahre lang das Tumblr-Blog allem Anfang schreibt und seit einigen Monaten noch ein, sagt man das, Auftragsblog.
Das kann man so sagen.
Schreibt mit dem Namen Glasklare Gefühle. Und zu meiner Rechten sitzt Matthias Neske, der das Blog Schematze. Schematze.wordpress.com. WordPress.com schreibt. Und du bist ziemlich spät eigentlich dazu gekommen. Also du schreibst jetzt wie lange?
Kurz vor meiner Pensionierung habe ich jetzt endlich angefangen, auch mal mit den richtigen Themen zu widmen. Ich schreibe seit anderthalb Jahren auch ungefähr.
Anderthalb Jahre, ja. Und das in einer enormen Regelmäßigkeit, also mit einem enormen Output, der mir, aber ich weiß von dir auch,
durchaus Respekt abnötigt.
Genau, so ist es, ja.
Also, dafür vernachlässige ich halt andere Sachen.
Es ist Blog, was jetzt kein weinspezifisches ist, aber bei dem es auch sehr viel um Wein geht, auch sehr tiefgehend sozusagen, auch vor allen Dingen um alternative Weinbereitungsformen, ne? Kann man so sagen?
Kann man schon so sagen, ja.
Aber es
geht jetzt nicht ins Technische, es geht jetzt weniger ins Technische rein.
Nee, es ist immer auch sozusagen auch als Empfehlung für alle lesbar, die sich mit Wein jetzt nicht so tief auskennen, aber es geht eigentlich immer um alternative
Weine. Soll ein bisschen zum Ausprobieren anregen auch.
Ja.
Also über die üblichen ausgetretenen Pfade mal ein bisschen rauszugehen und zu schauen, was es sonst noch so gibt in der Welt des Weins und des Geschmacks im Allgemeinen.
Genau, denn Wein ist nur ein Thema. Das andere ist Geschmack oder überhaupt Zutaten oder
was es sonst noch so gibt auf der Welt.
Genau, weil du eben auch viel reist und du bist beruflich eben viel unterwegs und schaffst es immer noch nebenbei eben sehr intensiv diese Umwelt irgendwie wahrzunehmen und darüber zu schreiben. Ja. Also das ist schon mal Empfehlung. Und du hast, wie soll man deinen Blog beschreiben?
Also die Unterzeile meines ersten Blogs am Anfang ist ein Blog über Essen und Trinken und andere Formen von Kultur.
Ja.
Und ich denke, das trifft es nach wie vor relativ gut. Im letzten halben Jahr war es ein bisschen viel Wein, ein bisschen wenig Essen und andere Formen von Kultur, aber es kann sich jederzeit wieder ändern.
Ja.
Also insofern denke ich auch, dass ich keiner von den ganz reinen Weinbloggern bin, sondern dachte immer, dass das Spektrum mit allen Formen von Genuss letzten Endes zu tun hat.
Du schreibst ja sowieso, also du bist beruflich auch mit Schreiben beschäftigt.
Ja, wobei ich bin Geschichtenerzähler.
Du bist Geschichtenerzähler.
Sagen wir mal so, also verdiene mein Geld mit dem Erfinden von Geschichten, fiktionalen Schreiben.
Mhm. Ja. Warum hast du mit dem Bloggen angefangen? Wie kam das?
Gute Frage. Also es ist natürlich, wenn man wenn man ohnehin schreibt, sagt das Umfeld dann immer, mach doch mal, du trinkst so viel Wein, du kochst so viel, du machst das so gerne, schreib doch mal was darüber. Und ich habe das lange für mich nicht als Form und als Möglichkeit wahrgenommen. Und es gab irgendwann mal vor 3 Jahren einen anstehenden Urlaub nach Südfrankreich, wo ich wusste, dass das Haus WLAN hat, also die technischen Voraussetzungen da. Ich musste ohnehin den Rechner mitnehmen aus anderen Gründen und habe mir dann einfach mal von, probierst es halt einfach mal aus. Deswegen auch ein Tumblr-Blog, weil das war damals mit weitem Abstand das, und das ist noch heute eigentlich mit weitem Abstand das Blogsystem, was am einfachsten einzurichten ist. Ich sage immer, Tumblr ist erfunden worden für die Leute, die selbst für HTML zu blöd sind, also so Menschen wie mich. Und habe dann dieses Blog eingerichtet und einfach angefangen und es hat Spaß gemacht. Ich habe relativ schnell Feedback bekommen von den Leuten, die ich seit lesenderweise schon immer bewundert habe seit 3 Jahren und das hat mich dann einfach so ein bisschen hereingezogen.
Mhm. Genau, du hast schon lange gelesen auf Blogs,
ja,
ne?
Ja.
Ich habe Tumblr irgendwie nie so ganz verstanden, was das, also ob das sozusagen eine eigene Form von Blog ist, ist es eigentlich nicht. Ne? Ist es also das, was dahinter ist?
Also wenn man es technisch vergleicht, wenn man es in den technischen Möglichkeiten vergleicht mit WordPress zum Beispiel, dann ist es einfach ein bisschen eingeschränkter.
Okay.
Es gibt viele Dinge bei Tumblr nicht, die bei WordPress selbstverständlich sind, die letztendlich eigentlich sogar für Blogs selbstverständlich sind. Also bei Tumblr zum Beispiel gibt es keine eigene originäre Kommentarfunktion. Die muss man dran stricken.
Ach so.
Okay. Über einen Drittanbieter. Weil Tumblr das eigentlich nicht hat.
Ah, okay.
Es gibt bei Tumblr zum Beispiel auch keine Kategorien. Auch die kann man nicht so ohne weiteres anlegen. Man kann zwar Einträge taggen, aber man kann keine Kategorien anlegen, nach denen man suchen könnte. Diese Defizite sorgen aber gleichzeitig dafür, dass die Struktur von Tumblr sehr, sehr einfach ist. Es ist eine sehr strikte äußere Form. Mhm. Wenn die einem reicht, ist man da sehr, sehr gut aufgehoben. Und Tumblr war zum damaligen Zeitpunkt, was die Integration anderer Medien betrifft, sehr, sehr weit vorne. Es war überhaupt kein Problem, Audiodateien einzubinden, Videodateien einzubinden. Das war alles sozusagen vorgelöst.
Okay.
Wie gesagt, man musste dafür nicht auf die HTML-Ebene, das konnte man alles mit Kiki Bunti, wie das die Programmierer so schön irgendwie sagen, lösen.
Ja. Also ein bisschen... Also ich habe ja mit Today angefangen. Ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich. Ja.
Und okay, Tumblr war natürlich damals auch, das will ich nicht verschweigen, es war halt hip. Das war so, Tumblr war vor 3 Jahren das, was Instagram heute ist.
Ah, okay.
Oder sagen wir mal, Instagram bis vorgestern
war vorbeigegangen.
Verkauft worden.
Ja, was wird damit passieren?
Mit Instagram?
Ja.
Ich glaube, die Masse der Menschen wird das nicht, berührt das nicht. Die hippen Hasen steigen jetzt aus, haben sich alle abgemeldet, den Account gekündigt und der Rest bleibt halt da.
Okay.
Ja, ich sehe das, für mich ist das sowieso nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also es war mir vollkommen wurscht, auf welcher Plattform ich das mache. Ich wollte einfach meine Sachen so ein bisschen von mir geben. Und bei mir ist das umgekehrt gelaufen als bei vielen anderen. Meine Freundin hat nämlich die technische Leitung übernommen. Die hatte mal ein Wochenende irgendwie frei und hat dann gedacht, ach, das gucke ich mir mal an. Das könnte mal interessant sein. Und ich habe mir das dann beibringen lassen an einem Nachmittag und habe das dann installiert. Es ist auch relativ einfach. Du merkst natürlich auch nach einer Weile, wo die Beschränkungen sind, wo es also wirklich dann auch nervt, wo Dinge nicht funktionieren. Ja. Aber ich glaube, für den Inhalt ist das, klar, für die Form, es ist halt immer so eine zweischneidige Sache. Für mich ist immer, der Inhalt steht bei mir immer noch ein bisschen vor der Form. Und ich weiß aber, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie werten würde, sondern es ist einfach nur ein persönlicher Ansatz. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Blogs geht, die in erster Linie von ihren Fotos leben, da ist es natürlich sehr wichtig und sehr schön, wenn die Form eben stimmt und wenn man das da mit verknüpfen kann.
Ja. Pause.
Pause. Erster Wein, zweiter Wein, dritter Wein.
Genau, also so viel zum Technischen erstmal. Also ich hoffe ja, dass die andere Technik jetzt funktioniert, nachdem ich in der letzten Sendung irgendwie ein sehr unangenehmes Brummen drin hatte, was ich einigermaßen rausbekommen habe. Dafür war das Ganze dann aber erstaunlich leise, was ich dann nicht mehr ändern konnte, weil ich sonst wieder das Brummen drin gehabt hätte. Ja.
Ich bin immer ganz froh, dass wir technisch eingestiegen sind, weil mir das die Möglichkeit gibt, einen der beiden Weine, die wir jetzt vor uns haben, über eine technische Brücke einzuführen, beziehungsweise darüber einzuführen, dass ich an der Stelle die Teilnehmer der Weinrallye, der 50., wenn ich mich richtig erinnere, willkommen heiße, dass ich ganz herzlich Iris Rutz-Rudel grüße, die die Ausrichterin der Weinrallye, dieser Weinrallye ist. Und dass ich, glaube ich, auch an dieser Stelle Thomas Lippert herzlich grüße, der sozusagen der ursprüngliche Organisator und Initiator der Weinrallye war. Was die Weinrallye genau ist, da gebe ich jetzt einfach mal, spiele ich mal den Ball kurz zurück an Christoph.
Weinrallye war längere Zeit eine monatlich stattfindende Veranstaltung, wo im Wesentlichen eben Blogs dran teilgenommen haben oder eben auch heute dran teilnehmen. Es gab jetzt eine Pause, weil die Organisation schwierig geworden war, beziehungsweise auch sich nicht genügend Blogs hier zur Verfügung gestellt hatten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die das ausgerichtet hätten dann monatlich. Ja, also letztlich gibt ein Blog ein Thema vor und sammelt und ein Datum und sammelt dann letztlich die Beiträge aller ein, die entweder selber auf ihren Seiten bloggen oder wenn sie kein eigenes Blog haben, dann eben auf Seiten des Ausrichters ihren Artikel veröffentlichen können. Ne? Und zum Schluss sollte eigentlich derjenige, der es ausrichtet, und das ist die eigentliche Arbeit, das Ganze dann nochmal zusammenfassen. Ja? Und anscheinend gab es eben zu wenig Leute zwischenzeitlich, die das gemacht haben. Und das ist jetzt nochmal vor 2 Monaten neu aufgegriffen worden, sozusagen in dieser Weinblogger-Szene. Und jetzt läuft es wieder, wenn ich das richtig sehe.
Anscheinend.
Jetzt zum zweiten. Ne?
Schauen wir mal, wie lange es läuft. Es ist jetzt das zweite Mal. Wie gesagt, die Gastgeberin ist Iris Rutz-Rudel, eine Winzerin aus Südfrankreich, eine aus Deutschland stammende Winzerin aus Südfrankreich. Und sie hat als Thema Naturwein gesetzt.
Ja.
Was insofern Sinn macht oder nicht stark verwundert ist, dass in Frankreich die Szene, die sich um Naturweine kümmert, und wir werden sicherlich gleich noch ein bisschen darüber reden, was jetzt Naturweine sind und was vielleicht nicht Naturweine sind, das ist durchaus ein Begriff, der schwammig ist.
Ja.
Auf jeden Fall ist diese Szene in Frankreich viel, viel lebendiger, da passiert viel, viel mehr als in Deutschland. In Deutschland stößt man in der Regel auf ratlose Gesichter, wenn man diesen Begriff gebraucht.
Ja.
Es gibt ganz, ganz wenige Winzer, die in der Richtung bisher
überhaupt
denken oder auch nur Versuche unternommen hätten. Deswegen ist der eine der beiden Weine, die wir heute hier haben oder die wir jetzt hier haben, tatsächlich ein Naturwein.
Ja.
Und ich habe natürlich, weil ich wusste, in welchem Kontext wir den trinken wollten und an welchem Tag wir den trinken wollten, keinen Stillwein rausgesucht, sondern ich habe einen Wein rausgesucht, der ebenfalls sprudelt.
Ja. Genau.
Der aber kein Sekt ist. Warum er kein Sekt ist, da kommen wir vielleicht später zu. Ich glaube, auch das war kurz Thema im allerersten Podcast, wenn ich mich erinnere. Auch da fiel der Begriff Methode Orchestral. Wenn ich mich erinnere, gewissen diffusen Ratlosigkeit, wie sich das denn ganz, ganz genau definiert und wie es denn ganz, ganz genau hergestellt wird. Aber dazu kommen wir vielleicht.
Ich glaube, ich bin darüber gestolpert. Ne? Das kann sein, das stimmt. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück, was wir im Glas haben. Ja. Könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Für uns ist es relativ klar, was jetzt der Naturwein ist und was der andere, weil der Naturwein trüb ist.
Richtig.
Und das ist schon mal eher ungewöhnlich. Ja, sieht also eher aus wie eine gewisse Form von Apfelschorle. Ja. Also man hat Bläschen und ansonsten eben eine fast schon apfelige Farbe auch. Und
Federweißer würde ich
oder sagen. Oder Federweißer.
Es geht in Richtung Federweißer. Und man merkt auch, wenn man reinriecht, der Nase, ist auch ganz klar dieser hefige Touch zu erkennen.
Ja.
Der also normalerweise darauf hindeutet, dass die ganze Sache noch nicht fertig ist, noch nicht fertig gegoren hat.
Oder eben wie ein auch sehr junger Schaumwein oder Champagner eben auch riechen kann durchaus. Ne? Also gerade wenn die Flasche eben frisch geöffnet wird, der Wein an sich eben frisch ist, so wie wir die heute ja auch probiert haben. Also wir sind eben heute ziemlich früh nach Epernay gefahren. Das ist ja von uns aus, also von Bonn-Kölner Raum, nicht so, so unheimlich weit entfernt, also 4,5 Stunden Fahrt. Und das macht man nicht mal eben so, aber man kann es eben mal machen über einen Tag hinweg. Und es ist eben eine Veranstaltung von alternativ denkenden Winzern, die immer mehr, also zumindest, es gibt eine Szene von Winzern und es gibt eine Szene von Leuten, die diese Form von Champagner eben gutieren. Und das kriegt irgendwie immer so ein bisschen mehr Gewicht, habe ich das Gefühl. Also es gibt immer mehr Winzer, die in die Richtung denken, die eben ihre Trauben nicht mehr bei den großen Häusern abliefern, sondern eben auch in gewissem Maße das Risiko eingehen, mit ihrem Projekt selber ihren Champagner herzustellen und eben auch zu vermarkten. Das ist ja das Hauptproblem dabei, ne? Weil die großen Häuser eben eine riesen Marketingmaschinerie haben, die Kleinen natürlich nicht haben. Aber dafür gibt es eben auch eine zunehmend wachsende Zahl von Leuten, die vielleicht die großen Marken leid sind oder vielleicht auch aus einer ganz anderen Ecke kommen, nämlich aus dieser Naturwein-Szene oder Bio-Szene und eben auf diese Leute schauen. Ne?
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, die Champagne ist ja eigentlich total unromantisch. Das ist ja eins der weltgrößten Industriegebiete hier, wenn man mal ehrlich ist. Das sind also alles große Industrieunternehmen, die alle auf dem Weltmarkt präsent sind und die ein Heidengeld damit machen. Und schon von daher ist so eine gewisse, man hat also zwei Möglichkeiten. Entweder man macht mit oder man sagt bewusst, dass man jetzt einen anderen Weg einschlagen will, das alles selbst vermarkten will, selbst anbauen will, selbst die Hand drauf haben will. Und da hat man den großen Vorteil wiederum, und deswegen ist das nicht so ganz revolutionär, dass man von den Preisen und von den Bedingungen, die natürlich diese großen Firmen geschaffen haben, auf dem Weltmarkt profitieren kann. Ja. Das heißt, hier ein Vin Naturel oder ein Winzer, der alternativer denkt, kann mit seinem Champagner trotzdem noch Gewinn machen und kann trotzdem noch gut wirtschaften, während das im Südwesten Frankreichs oder in der Auvergne oder in irgendwelchen Regionen, wo der Weinbau also nur auf bäuerlicher Nebenerwerbsbasis vielleicht Sinn macht, eine ganz, ganz andere Rahmenbedingungen sind. Ja. Und dadurch ist, glaube ich, in der Champagne auch generell einerseits diese totale Abenteuerlust nicht so groß, andererseits aber auch der ökonomische Erfolg gleich auf Anhieb größer. Das heißt, man hätte eigentlich ein gewisses Feld, was man damit bestellen könnte.
Es gibt ja auch Winzer, die immer noch einen Teil ihres Traubengutes dann eben verkaufen, weil sie eben einen sehr guten Preis damit erzielen. Also es gibt kaum Flecken in der Weinwelt, wo man mehr Geld erzielen kann für seine Trauben als in der Champagne. Ne? Ja. Also es gibt irgendwie im Napa Valley oder so in Kalifornien, es gibt so ein paar Ecken, wo wenn man wirklich gute Lagen hat, wo man solche Preise auch bekommt, aber ansonsten eigentlich nur in der Champagne. Was aber natürlich nicht immer so war. Also es ist eben, wie du sagst, ne, mit den großen Luxusgüterkonzernen und dieser riesen Marketingmaschinerie auch gekommen, dass die Preise eben immer stärker angezogen sind und die Winzer zum Schluss eben davon profitieren. Eigentlich ist das hier eine bitterarme Gegend immer gewesen. Und auch die Champagner-Winzer waren immer bitterarm bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Ne?
Ja. Was sich heute durch Aille oder durch Epernay geht, ja schon drastisch geändert hat. Ja. Also man sieht ja schon, dass in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten sehr viel Geld damit verdient worden ist.
Ja.
Letzten Endes.
Ja.
Kommen wir nochmal zu den beiden Weinen.
Genau. Weil der zweite Wein ist dann auch Champagner, aber wir bleiben erstmal beim ersten. Also bei diesem trüben Wein, der auch jetzt immer noch ziemlich stark nach Hefe schmeckt, riecht. Probiert habe ich noch gar nicht.
Mit ein bisschen nach Apfel, wie
ich ja. finde.
Also was eine Kombination ist, die man oft hat, die man auch oft bei Champagnern hat. Also sehr besonders hefige Champagner haben immer so eine sehr gerne eine Geruchsnote nach hefigem Apfel als Geruchsbrücke für die das sich vielleicht so nicht vorstellen können. Äpfel, die so ein bisschen angedrückt sind und vielleicht so ein, zwei Tage zu lange in der Obstschale waren, die tatsächlich auch schon so ein bisschen angefangen haben, ans Gären zu denken, sagen wir mal. Die haben auch sehr oft diesen spezifischen Geruch. Und den hat auch dieser Wein. Mhm. Den hatten Spuren, hatten den auch sehr viele Champagner, die wir heute probiert haben, im Übrigen.
Ja.
Ich glaube, um erklären zu können, was das Besondere an diesem Wein ist, neben den Rahmenbedingungen, zu denen wir gleich vielleicht noch kommen, den naturellen Rahmenbedingungen. Also um diesen Methode- und Kristallbegriff zu erklären, muss man eigentlich tatsächlich vorher ganz, ganz schnell erklären, wie überhaupt Champagner gemacht wird oder wie Sekt gemacht wird. Und die Kurzform davon ist schlicht und ergreifend, jeder Sekt war in seinem ersten Leben ein Wein. Das heißt, man macht erstmal ganz normal einen Wein und wenn dieser Wein fertig ist, da sieht man diesen Wein nochmals mit Zucker und nochmals mit Hefe. Und verschließt die Flasche dann und lässt eine zweite Gärung stattfinden. Und da die Flasche fest verschlossen ist und das Wesen der Gärung darin besteht, dass Zucker aufgeteilt wird in Alkohol und in Kohlensäure, die Kohlensäure aber wegen des Flaschenverschlusses nirgendwo hin kann, löst sich die bei der Gärung entstehende Kohlensäure in der Flüssigkeit. Soweit Champagnerherstellung, Sektherstellung, Kava-Herstellung.
Genau, das kann man in der Flasche machen. Man kann es auch in einem Tank machen, wenn man keinen so hochwertigen Schaumwein produzieren will.
Aber der wichtige Punkt ist, man macht immer erst einen fertigen Wein. Ja. Und wir haben heute tatsächlich die Grundweine auch probieren können, die dann später zum Champagner führen. Und versägt das Ganze nochmal zusätzlich mit Kohlenhydraten, Zucker und lässt eine zweite Gärung stattfinden. Das ist bei der Methode Orchestral, die im Übrigen viel, viel älter ist als die Champagner-Methode. Ja. Also diese Champagner-Methode, wie wir sie heute kennen, gibt es im Prinzip seit Mitte des 17. Jahrhunderts. 1600, 1650. Also es ist vorher schon ein bisschen hergestellt worden, aber ganz früher war es sozusagen ein sehr starkes Trial-and-Error-Verfahren. Die kontrolliertere Produktion setzte ein Mitte des 17. Jahrhunderts. Ich habe unlängst noch gelesen, dass tatsächlich im 17. Jahrhundert die Kellermeister in Champagner noch mit eisernen Masken rumgelaufen sind.
Weil die Flaschen so häufig
waren. Weil die Flaschen tatsächlich irgendwie so labil waren und also auch die Produktionsbedingungen nicht so kontrolliert waren, dass da permanent was denen um die Ohren flog.
Ja.
Diese Methode Orchestral ist viel älter. Die Methode Orchestral stammt eigentlich aus einem Zeitpunkt, wo man muss dazu wissen, Frankreich hat schon immer Weine exportiert. Schon auf jeden Fall, schon immer zu übertrieben, aber schon sehr, sehr, sehr lange. Zuerst irgendwie aus Marseille Richtung Rom, dann ist der Weinbau weiter Richtung Westen gegangen, dann waren sie irgendwann an der Atlantikküste und ab dem 11., 12. Jahrhundert Richtung England. In besonders kalten und frühen Wintern ist es passiert, dass die Weine, bevor die Gärung abgeschlossen war, wurde es so kalt, dass die Gärung aufgehört hat. Ja, nun hat man sich trotzdem, klar, die Winzer will sein Geld haben, füllt die Weine trotzdem auf Flaschen, macht einen Korken drauf. Dann wird es Frühjahr. Damals konnte man noch nicht so steril filtern. Überhaupt, wie man Weine steril machte und wie man dafür sorgte, dass die Gärung nicht mehr weitergehen kann, war auch noch nicht bekannt. Das heißt, im Frühjahr war die Hefe noch drin, es war noch Zucker drin. Das heißt, es passierte genau das, was beim Champagner sozusagen künstlich induziert wird. Die Weine fingen einfach mal nochmal an zu gären. Dann machte der Kunde in England die auf und dachte sich, hey, das schmeckt ja gar nicht mehr schlecht, das wirkt belebend, das ist interessant.
Aber sind die denn per Flasche verschifft worden? Ist das nicht viel später erst gekommen?
Also die Literatur, die ich gelesen habe, sagt tatsächlich, dass das so entstanden ist, ja.
Ah, okay. Also ich war bisher davon ausgegangen, dass sozusagen die Erlaubnis, Wein in Flaschen zu verschicken, eigentlich erst so in dieser Champagnerzeit kam, also 18. Jahrhundert, aber okay, ja.
Auf jeden Fall, es muss irgendwie so gewesen, mit in einem Fass würde das mit dem Druck nicht funktionieren. Ja. Das heißt, man braucht ja sozusagen eine druckdichte Verpackung während der Gärung, damit sich das Kohlendioxid in der Flüssigkeit lösen kann.
Ja.
Letzten Endes. Aber der springende Punkt, der große Unterschied ist eben tatsächlich nur eine Gärung.
Ja.
Das heißt, und so passiert das auch heute noch, man beginnt wieder ganz wie normal in der Weinherstellung damit, dass der Wein mit Hefe versetzt wird. Das jetzt schon zu sagen, ist ein großes Tabu, weil die meisten Winzer, die sogenannte Spontangärung praktizieren, tun ja immer so, als wenn sie im Prinzip den Most pressen würden, den in den Keller stellen, dreimal drum rumtanzen, das Kreuz schlagen, dann nach oben gehen, eine Kerze anzünden, damit das anfängt zu gären. So passiert das natürlich nicht. Mhm. In aller Regel ist es so, dass der Bottich natürlich mit einer Hefe geimpft wird. Mhm. Der Unterschied zwischen Spontangärung und den sogenannten Reinzuchthefen besteht darin, dass die Hefe, mit der geimpft wird, eben eine ist, die natürlich unten im Keller und im Weinberg vorkommt. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die durch Zauberhand oder...
Die muss ich natürlich widersprechen, weil es mittlerweile doch etliche Winzer gibt, die also tatsächlich eine spontane Gärung, und zwar eine Gärung ohne Hefezusatz, egal wo die jetzt herkommen mag, einfach durch die Hefe, die im Keller schon existiert oder die Hefe, die in der Luft existiert oder auf den Traubenschalen sich schon abgesetzt hat. Das funktioniert also auch. Und auch einwandfrei. Und da habe ich auch in meiner Familie auch Beispiele dafür, dass das funktionieren kann. Dass das auch gemacht
wird. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber okay, lassen wir das mal.
Ja. Also es gibt Winzer, die das noch nicht hinkriegen, weil die einfach im Zweifelsfall noch nicht so alte Keller haben.
Das ist
ja tatsächlich auch ein Punkt. Klar. Also wenn du ein relativ modernes Kellergebäude hast, dann gibt es da einfach nicht die sozusagen die Hefekultur. Ne? Also dann könnte sie eben nur in Gang gebracht werden durch die Hefen, die praktisch durch den Weinberg fliegen, sich auf den Trauben absetzen und das dann eben zur spontanen Gärung führt. Ja. Aber wie machen die das denn mit dieser Impfung, mit den sozusagen weinbergeigenen Hefen? Werden die irgendwo extrahiert und eingefangen und dann kultiviert?
Ja, ja. Du kannst eine Hefe sozusagen dann, du kannst natürlich, wenn man davon ausgeht, dass du diese Hefen unten im Keller hast, kannst du natürlich vorher einfach eine Lösung ansetzen, die noch idealere Nährstoffbedingungen für die Hefe bietet als dein späterer Most. Das machst du halt einfach 2-3 Wochen vorher.
Ja.
Und dann zuckerst du das noch ein bisschen an und stellst es halt auch ein bisschen wärmer, als es unten im Keller hast, damit sich die Hefen ein bisschen wohler fühlen. Mhm. Und dann hast du halt eine Flüssigkeit, in der sehr, sehr viel dieser deiner natürlichen Hefe drin ist.
Ah, okay.
Und damit impfst du dann halt dein Most.
Und dabei
es geht bei all diesen Hefen, es geht beim Anfang des Gärprozesses immer darum, bei Hefen gilt grob vereinfacht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, es ist ganz wichtig, als Winzer dafür zu sorgen, dass die Hefen, die als erste die Gärung starten, die Hefen sind, die ich haben will. Mhm. Man muss vielleicht für die, denen das nicht so klar ist, sagen, die Hefen sind mit die tragenden Aromaproduzenten im Wein. Also ein Großteil der Aromatik des Weines, so wie wir ihn kennen, sind Stoffwechsel-Nebenprodukte der Hefen. Die Hefen sind dafür verantwortlich, dass der Wein hinterher nach Aprikose, nach Birne, nach Stachelbeere, nach was auch immer schmeckt. Das sind nicht die Trauben selber.
Und das ist auch nicht unbedingt der Boden, auf dem die...
Das ist auch nicht zwingenderweise
der Boden. Stücke stehen,
die haben mit Sicherheit auch... Zumindest, ich würde nicht sagen ausschließlich, aber es ist auf jeden Fall zu einem großen Bestandteil oder Prozentsatz so. Und es gibt aber auch Hefen, die dafür sorgen, also die so tendenziell ja unschönen Bahnhofstoilettentöne produzieren. Mhm. Und wenn ich das große Pech habe als Winzer, dass ich einen Most habe, wo diese Hefen am Anfang sozusagen Startvorteil haben, da kommen die normal aromatisch produzierenden Hefen nicht mehr hinterher. Sozusagen ist es einfach so, man muss sich den Wein dann sozusagen den Most
vorstellen. Vermehren die sich dann?
Ja klar, natürlich.
Okay. Also man muss sich das vorstellen wie eine ökologische Nische. Überhaupt wie eine Bakterienkultur, genau. Wo ich, ich sag mal, in Anführungsstrichen gute Bakterien habe und krankmachende Bakterien und die so ein bisschen die Mehrheit haben, die übernehmen das Ruder und die anderen rennen hinterher oder passen sich sozusagen an, ja.
Also als Bild, der Most als solcher ist für die Bakterien eine Art ökologische Nische und wer die als erster besetzt, hat gewonnen. Das gibt natürlich nicht zu 100%, aber das gilt zu einem Prozentsatz, der relevant ist für die Aromatik des Weines. Deswegen ist es wichtig, das zu steuern. Oder wir sind dann andersrum. Deswegen hat man überhaupt Reinhefen erfunden, Reinzuchthefen erfunden, um das noch präziser steuern zu können. Aber selbst, wenn ich eben keine Reinzuchthefen verwende und von mir aus vielleicht einen Keller habe, bei dem das nicht so ganz so klar ist, wo sich die Hefen keine 200 Jahre entwickeln konnten, sondern vielleicht erst seit 50 Jahren, und wo von mir aus auch so ein paar Nebentöne oder Hefen rumschwirren, die so Nebentöne produzieren, könnte es eine gute Idee sein, den Hefen, die ich drin haben will, einen gewissen Startvorteil zu gewähren. Und das kann man natürlich tatsächlich schon wie vorher steuern. Das heißt, man kann es probieren. Weil das große Problem ist, wenn das einmal läuft,
dann hast du nicht mehr viele Chancen.
Dann ist es sehr, sehr schwer, was dagegen zu machen. Also man kann natürlich dann hinterher zum Schluss sogar noch Reinzuchthefen dazu kippen, aber wenn der Karren einmal im Dreck steckt, dann ist es sehr, sehr schwer, den Dörner herauszuziehen. Nebenexkurs war das. Zurück zu der Art und Weise, wie das hergestellt wird. Wie gesagt, man fängt an, einfach ganz normal reinzumachen. Also man stellt den Most in den Keller und wartet darauf, dass er anfängt zu gären oder sorgt dafür, dass er anfängt zu gären. Und ab einem bestimmten Punkt, ungefähr bei 5-6 Grad Alkohol, wird die Gärung gestoppt. Die Gärung wird so gestoppt, eine klassische Möglichkeit, mit der das Moselwinzer in den 50er, 60er Jahren gemacht haben, war Schwefel. Schweflige Säure rein, dann leben da keine Hefen mehr und dann gärt das nicht mehr. Man hat aber das große Problem, dass die Gärung geht natürlich an dem Fall auch nicht mehr weiter. Dann hätte man halt einen Wein mit 5-6% Alkohol, sehr viel schwefliger Säure, also etwas, was man nicht will. Was man macht, ist, man hängt eine Kühlschlange rein. Und man kühlt den Most so weit runter, dass die Hefen nicht mehr weiter arbeiten. Mhm.
Früher hat man das einfach gemacht, weil also das Traubenmaterial wird ja eh Oktober, November geerntet oder September, ja. Oktober. Und wenn dieser Prozess in Gang kommt, ist es eh schon kalt, ne? Ja. Das heißt, man kann es letztlich eben auch sozusagen natürlich machen, indem man die Kälte in den Kellerraum reinlässt, ne?
Richtig,
und das Ganze so runterkühlt, dass die nicht mehr arbeiten.
Weil das tatsächlich inzwischen ein probates Mittel ist, um Gärungsprozesse zu steuern. Jeder Winzer
hat
eine Kühlschlange im Keller, die er zur Not auch irgendwie anschmeißt und dafür sorgt, dass die Gärung dann halt kurzerhand mal stoppt, wenn er braucht oder wenn er möchte, dass sie stoppt.
Ja.
Dann wird der Most der noch mit der Hefe sozusagen da steht, grob gefiltert. Also das, ich sag mal, das Allergrößte an Hefe wird rausgefiltert. In dem vorliegenden Fall, den wir jetzt hier haben, nicht besonders viel, also weil der ist noch sehr, sehr trüb. Mhm. Und es ist sogar so, dass man, also bei mir im Glas unten sind richtig Trübstoffe drin.
Ja, bei mir auch.
Man kann es auch deutlich feiner filtern, also so, dass man, dass der optisch fast blank wirkt. Blank heißt durchsichtig in dem Falle. Mhm. Aber es ist immer noch Hefe drin. Aktive Hefe, oder Hefe, die aktiv wäre, wenn es hier nicht so furchtbar kalt wäre. Mhm. Dann packt man das Ganze auf eine Flasche, tut einen Korken drauf.
Holt sie aus dem Winterschlaf
sozusagen. Holt sie aus dem Winterschlaf und lässt es weitergehen.
Ja. Ja, das ist mir nochmal klarer geworden jetzt dann auch tatsächlich. Ja.
Und abhängig davon, welche Hefe man da drin hat, ist es ist sozusagen, oder welche Hefen drin sind, bestimmen, wie weit es weitergeht.
Ah ja, okay.
Weil das sind in der Regel ja keine Champagnerhefen. Man muss dazu sagen, Champagnerhefen sind Hefen, die in der Lage sind, selbst unter Druck und unter relativ alkoholischen Bedingungen immer noch weiter ihre Arbeit zu tun. Mhm. Eine klassische Weinhefe tut das eigentlich nicht. Mhm. Eine klassische Weinhefe würde in einem Milieu wie einer Champagnerflasche mit einem sehr hohen Partialdruck, nennt man das, und mit einem sehr hohen Kohlendioxidanteil und einem sehr hohen Alkoholanteil irgendwann ihren Dienst versehen. Und zwar bei Prozentzahlen, wo sozusagen immer noch Zucker drin ist, also wo die Arbeit eigentlich noch nicht getan ist, sagen wir mal so. Und es gibt, wenn man diese Methode en Cristal, nicht Sekte, sondern Schaumweine, weil es sind eben keine Sekte, weil ein Sekt bedarf immer dieser zweiten Gärung. Wenn man sich anguckt, gibt es sehr oft welche, die relativ niedrige Alkoholgehalte haben, dafür relativ viel Restzucker. Mhm. Das liegt einfach daran, dass tatsächlich irgendwie diese klassischen Weinhefen an dem Punkt halt einfach aufhören zu arbeiten. Mhm. Der hier ist allerdings anders. Der hat deutlich weitergegärt. Ich glaube, steht auch extra gut drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, in der Tat. Mhm. Das heißt, der hat, helft mir, unter 6 Gramm pro Liter, wenn ich mich richtig erinnere.
Extra Boot, ja, genau. Unter 6 Gramm. Darüber ist gut.
Aber das Wichtige bei dieser Methode ist eigentlich, in dem Moment, wo ich den Korken drauf tue, habe ich keinen Einfluss mehr. Das wird hinterher nicht nochmal, die Hefen kommen halt nicht mehr raus. Es bleibt so, wie es eben zu dem Zeitpunkt ist, wo der Korken drauf ist, bleibt es. Und es geht so lange weiter, wie die Hefen halt weitergehen.
Ja.
Fertig. Also es ist eine sehr archaische Methode letzten Endes, Schaumweine zu produzieren. Man hat relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Wenn man Glück hat, wenn man gute Hefen im Keller hat, wenn man gutes Traubenmaterial hat, kann tolles Zeug daraus entstehen, wie das zum Beispiel.
Wie das jetzt, ja. Das ist schon sehr schön. Aber man ist eben dem ausgeliefert noch viel stärker als, also im Gegensatz zur Champagner oder überhaupt Schaumweinherstellung.
Die Einflussmöglichkeiten sind viel, viel geringer. Ja. Sagen wir
mal so. Also so ein moderner Champagner oder moderner Schaumwein, da kann ja eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Es ist halt eigentlich ein hochtechnisches Produkt. Zumindest ist man in der Lage, eben wirklich durch technische Abläufe das Ding komplett zu steuern. Ne? Ja. Also beim Champagner ist es ja so, dass in der ersten Gärung eigentlich der Wein durchgärt. Das heißt, er ist knochentrocken eigentlich. Ne? Immer knochentrocken. Und dann kommt eben diese Zucker- und Hefe-Dosage in die Flasche und der wird verschlossen, oder die Flasche wird verschlossen und dann setzt eben diese zweite Gärung, wird in Gang gesetzt und danach ist der Wein eigentlich auch wieder trocken.
Der hat in der Regel 0 Gramm Zucker.
Genau, er hat in der Regel 0 Gramm Zucker und danach erst entscheidet der Winzer oder der Kellermeister, wie der Wein auf den Markt kommen soll. Ob er genauso knochentrocken auf den Markt kommen soll oder ob er eben eine geringe bis größere Menge Zucker haben sollten. Also vor 100 Jahren war es noch üblich, dass die Weine sehr süß waren, einen hohen Zuckeranteil hatten und der ist eigentlich immer niedriger geworden. Ne? Der Geschmack hat sich geändert. Und so knochentrocken, wie viele heutzutage sind, waren die nie. Ne? Mhm. Und jetzt gerade an dem Nachmittag, wo wir hier, also bei dieser Veranstaltung, bei der wir waren, waren sehr viele Champagner, die also 0 bis 3 Gramm noch hatten an Zucker. Also wirklich.
Das ist auch immer das Erstaunliche an den Moden.
Ja.
Einer der Winzer, bei denen wir heute waren, der hat einen Demi-Sec, also einen halbtrockenen Champagner im Angebot. Und alle, die drumherum standen, als er das erste Mal gesagt hat, haben so die Augenbrauen hochgezogen. Wow, oh, das ist aber risikoreich. Und in der Tat, also der Winzer hat gesagt, dass viele Leute, die zu ihm kommen und Champagner probieren wollen, wenn sie hören, halbtrocken, wird er gar nicht erst probiert. Mhm. Die sagen, ach nee, ich nehme doch keinen halbtrockenen. Wenn die Leute den blind bekommen würden und gesagt bekommen, das ist ein schöner Champagner, lecker, der schmeckt richtig, endlich mal einer, der richtig gut schmeckt. Also es ist sozusagen diese theoretische Angst vor dem niveaulosen Zuckerwein, den die Leute haben und dann sowas sich solchen Sachen total verschließen.
Wir hatten mal den Abend, wo wir diesen Doux Champagner von Fleury probiert haben, ne? Der dann wirklich schon, ich weiß nicht, 80 Gramm oder über 100 Gramm Zucker hat auf einen Liter, das ist ja richtig viel.
Klar, und da denkst du natürlich an irgendwie Kaffeekränzchen, Tanten, die mit Apfelkuchen und Schlagsahne da rumsitzen. Ja. Aber schmeckt richtig gut und man, ich finde, das ist immer so, wie gesagt, muss man immer für sich selbst entscheiden, aber erstmal vorurteilsfrei an die Sachen rangehen und sagen, ich probiere sowas auch mal. Ja. Ich probiere mal einen halbtrockenen Weißwein zum Beispiel.
Ja? Ja.
Auch wenn ich sonst immer auf trockene Rote aus Italien stehe. Ja. Ich probiere einfach mal einen halbtrockenen Weißwein, aber nicht in der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit würde von mir ja verlangen, dass ich das wieder ablehne und sage, ich glaube, der ist nicht so gut, der ist ja ganz schön süß.
Ja.
Also lieber im stillen Kämmerlein und dann kann man mal ehrlich zu sich sein, ob das wirklich eine Sache ist, die einem vielleicht sogar gefällt.
Ja.
Also ich kann das stützen durch den Bericht, durch das Erzählen. Es ist ja so, dass ich gebe ab und an Weinseminare, die sich ganz explizit an Menschen wenden, die noch nie auf einem Weinseminar waren oder die noch nie eine Probe besucht haben, also was sehr, sehr low level ist und was einen didaktischen Anspruch dadurch hat, dass die Besucher der Probe immer zwei Gläser vor sich haben mit zwei unterschiedlichen Weinen. Mhm. Das kann mal zwei unterschiedliche Rebsorten sein, das kann mal der gleiche Wein sein vom gleichen Winzer von zwei unterschiedlichen Böden. Das können zwei unterschiedliche Jahrgänge sein und es ist eigentlich auch immer drin ein Riesling, ein klassischer Rheingau-Riesling, halbtrocken und trocken, aus dem Rheingau oder auch aus der Mosel ausgebaut. Die Weine werden blind getrunken, das heißt, die Leute wissen nicht, was das ist.
Mhm.
Die werden blind ausgeschenkt, ich sage auch erstmal immer nichts, ich lasse immer abstimmen und es ist immer, ich habe das inzwischen 8 oder 9 Mal gemacht,
ja.
Es ist immer so, dass der halbtrockene Wein 80-20 gewinnt.
Mhm. Und trotzdem würden die Leute im Zweifelsfall, wenn sie zum Winzer fahren, den nicht kaufen?
Im Zweifel wahrscheinlich nicht. Ich hoffe natürlich, dass irgendwie so dieses Überraschungsmoment dadurch, also wenn man es hinterher aufdeckt und sagt, guck mal, das ist ein
bei den Problem. Leuten vielleicht schon, ja.
Das bei denen dann vielleicht schon, aber nicht mal sicher, würde ich sagen.
Ja. Es geht ja so weit, dass sich die deutsche Winzerschaft nur um dieses furchtbare Wort halbtrocken nicht weiter verwenden zu müssen, sozusagen einen zweiten Griff erfunden hat, nämlich feinherb.
Ja.
Was ähnlich, also von der Begrifflichkeit natürlich relativ hanebüchen ist, wie ich finde. Also ich zum ersten Mal vorgeschnappelt und dachte ich, was, bitteschön.
Oder mild. Ne? Mild wird ja auch.
Mild ist ja süß. Das ist ja dann
mild schon
eine Spätlese-Kategorie.
Ist aber auch schräg, oder?
Also
auch
schräg, ja. Das ist auch stimmt schon eher. Ne? Mild ist eher so das, was du eben auch isst. Das ist so die wortwörtliche Übersetzung eigentlich des französischen Begriffes. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, hast du eventuell größtenteils Rieslinge in der Probe anstehen?
Nein, ich habe in dem Fall natürlich Rieslinge anstehen, klar.
Weil natürlich auch beim halbtrockenen Wein, der wird ja auch über den Zuckergehalt bestimmt. Und zwar einzig und allein über den Zuckergehalt, der drin ist.
Ja.
Und es gibt natürlich noch einen Puffer, ein Gegengewicht, das ist die Säure. Und bei Rebsorten wie Riesling zum Beispiel, die mit relativ viel Säure ausgestattet sind, wirkt zum Beispiel der Zucker gar nicht so stark. Wenn ich jetzt einen Wein habe, der ganz wenig Säure hat, sagen wir mal ein Gutedel zum Beispiel, und da habe ich denselben Zuckergehalt drin wie bei einem Riesling, würde man das beim Gutedel viel, viel stärker spüren, als man das beim Riesling spürt.
Ja, genau, weil die Balance einfach nicht mehr da sein würde. Ne? Und dann hätte es einen pappigen, wirklich einen süßen, pappigen Wein. Im Zweifelsfall dann eben diese Weine, die so auch den Ruf des deutschen Weins mit kaputt gemacht haben. Ne? So Blue Nun Geschichten, wo ja auch kein Frauenmilch, wo ja auch kein, nicht unbedingt nur Riesling drin ist. Ne? Mhm. Es ist einfach ein weißer Tafelwein, hochgezuckert bis zum Umfallen, und das war zwischenzeitlich so ziemlich das Einzige, was aus Deutschland exportiert worden ist, ne? Bis auf High-Class-Weine, die immer so ein bisschen verkauft worden sind. Aber
das wird heute noch mehr als exportiert, als man denkt.
Also, ja, wird es auch.
Für die Menschen, die ab und an vielleicht gerne mal in den Norden Frankreichs fahren und in Calais sein sollten, empfehle ich mal, da gibt es einen Weinhändler, der ist sozusagen 200 Meter Luftlinie entfernt von der Haltestelle des Eurotunnels. Mhm. Der hat 90% dessen, was er da hat, also an deutschen Weinen wohlgemerkt, sind Blue Nun und Artverwandtes. Ja. Mhm. Halbtrockene bis liebliche, pappsüße, völlig substanzlose, wenn es denn Rieslinge wären, aber es sind in der Regel halt eben tatsächlich noch nicht mal welche.
Ja.
Furchtbare Weine, die sozusagen den Ruf des deutschen Weines nachhaltig
immer noch schädigen, letztlich. Ja. Ja.
Ja. Was von uns den Vorteil hat, dass wir in einem Hochpreisland wie Deutschland sehr gute Weine relativ günstig erstehen können.
In der Tat, ja.
Weil es keinen Druck von außen gibt.
Anders als beim Champagner zum Beispiel, der Marktdruck nicht so groß, also was heißt Druck, das ist also die Chance sozusagen, viel Geld mit wenig Wein zu verdienen, nicht so groß da ist, wenn die Nachfrage im Ausland nicht so stark ist danach.
Ja.
Aber da dieser Teil der Weinrallye von mir ja zumindest, dieser Teil des Podcasts von mir geplant war, irgendwie offizieller Bestandteil der Weinrallye zu werden, frage ich euch mal jetzt einfach mal, was haltet ihr denn von dem Orchestral? Vielleicht, was haben Sie überhaupt schon gesagt? Das ist,
Wo der herkommt,
sag mal. Er heißt Préambule und kommt von einem Weingut namens Kosmarin. Das Anbaugebiet ist ein eher unbekanntes in Deutschland. Ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Jahre zumindest bei den Weinfreunden ein bisschen ändern. Da passiert gerade sehr, sehr viel. Da gibt es sehr viele Menschen, die interessante Dinge machen, die Dinge anders machen, in dem Sinne, wie eben auch die Champagner-Winzer, die wir heute besucht haben, Dinge anders machen in der Champagne. Das Weinbaugebiet heißt Gaillac. Das liegt im Südwesten.
Frankreichs
und Südwesten Frankreichs. Ja, das ist für mich dann letztens so selbstverständlich, dass ich tatsächlich irgendwie sehr oft vergesse zu sagen. Südwesten Frankreichs, ganz grob als Einordnung in der Nähe von Toulouse.
Mhm. Ja.
Ist interessanterweise eines der ältesten Weinbaugebiete Frankreichs überhaupt, mhm. weil der Weinbau in Frankreich sozusagen in Marseille angefangen hat und ein ganz wichtiger Zwischenschritt war Narbonne, ein bisschen weiter unten. Und von Narbonne aus hat sich sozusagen der Weinbau langsam Richtung Westen gekrochen. Und das Narbonne ist von Gaillac, ne? Ich würde es jetzt ungern quantifizieren, also dafür bin ich mir nicht sicher genug, aber auf der Karte sieht es relativ nah aus.
150 Kilometer.
150 Kilometer, sagt der Geograf. wie gesagt, da stammt der her. Kosmarin ist ein Weingut, was sagen wir, auf den Listen, die zu die Vin Naturel Bewegung in Frankreich beschreiben, geführt wird. Was das genau heißt, ich glaube, da gibt es einen, jemanden, also andersrum, wann immer ich über Vin Naturel schreibe und nachdenke, verlinke ich als allererstes einen Artikel, einen sehr langen Artikel, wo sich jemand eine Menge Gedanken darüber gemacht hat, was das ist, was das soll, was gut daran ist und wo vielleicht die Fehler darin liegen. Und dieser Mensch sitzt hier mit am Tisch, von daher würde ich jetzt den Ball einfach mal an Matze weiterspielen.
Unvorbereitet, wie üblich. Ja, Vin Naturel ist, die Weinrallye, muss ich sagen, leider habe ich das jetzt diesmal überhaupt nicht mitbekommen. Vielleicht kannst du jetzt, das interessiert die Hörer überhaupt nicht, aber mich interessiert das jetzt in diesem Moment. Ja. Wie lange ist denn da noch der Einsendeschluss?
Die Weinrallye findet seit dieser Reformation, von der Christoph eben gesprochen hat, jetzt soll immer stattfinden im letzten Freitag im Monat. Das heißt, die wird offiziell stattfinden erst in ein paar Tage. Du hättest noch genügend Zeit, sozusagen einen Wein zu
probieren. Du musst auch nichts einsenden, du musst eigentlich nur den Artikel am selbigen Tag veröffentlichen.
Richtig, aber bis dahin muss ich ihn erstmal geschrieben haben.
Das stimmt, aber da bist du ja relativ fix.
Das ist,
ich glaube,
es ist der 28. Ich bin nicht ganz sicher.
Der 28.?
Ja, und also auf jeden Fall nächste Woche Freitag.
Das sollte doch zu machen sein. Ja, Vin Naturel, es gab nämlich schon mal in der Weinrallye das Thema Naturwein. Schon eine ganze Weile her. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt auf diese Weinrallye aufmerksam geworden bin, eben wegen dieses Themas, weil ich bei Google gesucht habe, was ist denn Naturwein? Was versteht man darunter? Und ich habe festgestellt, dass die ganzen Experten, die damals am Start waren bei der Weinrallye, auch völlig unterschiedliche Auffassungen davon hatten, was jetzt ein Vin naturel im Französischen oder ein Naturwein im Deutschen ist. Insbesondere diejenigen, die von einem deutschen Sprachgebrauch ausgegangen sind, haben da also, es gab ja früher den Verein der Naturweinversteigerer, naturreine Weine und sowas. Das waren dann Weine, die voll durchgegoren waren im Grunde genommen.
Also deutscher Wein,
vor allem Riesling. Richtig. Oder Silvaner auch in Franken zum Beispiel. Ja. Ne? Das waren durchgegorene, also zuckerfreie, möglichst zuckerfreie Weine. Das hat natürlich gar nichts mit dem zu tun, was jetzt in Frankreich als Vin naturel Bewegung
ist. Weil, um es nochmal ganz kurz zu sagen, die Tradition in Deutschland ist eigentlich eher der Süßwein. Ja, muss man schon sagen, oder?
Jo,
in den meisten Anbaugebieten.
Schwer zu sagen, wie weit man zurückgeht. Ich meine, wenn man bis zu den Römern zurückgeht, ist, glaube ich, überall der Süßwein die Tradition. Ja.
Aber ich sag mal, aber zumindest im Vergleich Frankreich-Deutschland.
Ja, zumindest im 19. Jahrhundert.
Ja. Ist es ja immer noch so, dass tendenziell der deutsche Wein mehr Süße hat, selbst wenn er trocken heißt, als ein französischer Wein, ne, der im Allgemeinen eher durchgegoren ist. Ne? Ja, also, wo eigentlich keine Süße mehr drin ist. Man kann natürlich Süße schmecken, ich sag mal durch Alkohol beispielsweise, Alkohol verschafft Süße oder eben auch die Reife der Trauben letztlich, die man noch schmeckt, die eine gewisse Süße hervorrufen kann. Ne? Mhm. Aber tatsächlich Zuckergehalt hat deutscher Wein tendenziell stärker.
Ja, ne? Wobei in Frankreich das anders geregelt ist. Wir haben ja diese Prädikatstufen, dann steht dann eben drauf, meinetwegen halbtrocken oder trocken.
Ja.
Und in Frankreich ist das normalerweise, also bis auf ein paar Ausnahmen wie Jurançon oder sowas zum Beispiel, ist das ja so geregelt, dass die Appellation, das heißt die Herkunftsbezeichnung, schon angibt für den Kenner, ist das ein Süßwein oder ist das kein Süßwein? Das ist ein trockener Wein. Ein Sauternes zum Beispiel aus dem, also noch weiter im Westen Frankreichs, Südwesten Frankreichs, so in der Nähe von Bordeaux gelegen, ist also immer ein Süßwein.
Ja.
Und wenn zum Beispiel ein Côte du Rhône ist immer ein trockener Wein, kann man glaube ich so sagen, zum Beispiel. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel in den Raum geworfen.
Ja, da machen wir nochmal ein ganz anderes Fass auf.
Ja, klar.
Aber den ganzen Appellationen
und
dem, was sich in Deutschland auch gerade ändert. Aber gehen wir wieder zurück zu Vin naturel und Naturwein. Ich habe dich nämlich unterbrochen. Mhm. Ich kam nur darauf, weil tatsächlich einen deutschen trockenen Wein dann als Naturwein zu bezeichnen, also darauf zu kommen, ist ja auch schon wieder ein bisschen schräg. Ne?
Ja, wobei das hat historische Gründe, die jetzt genau herzuleiten, mir leider irgendwie nicht mehr ganz gegeben ist, weil ich die ganze exakte Geschichte dazu vergessen habe. Aber sie spielt im Wechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert, da ist dieser Begriff entstanden, als bewusste Gegenreaktion auf eine Strömung in Deutschland, die Weine, euch wird das jetzt sehr bekannt vorkommen, immer technischer produziert wurden, mit immer mehr Fremdeingriffen produziert wurden, da gab es ein paar treibende Kräfte, die versucht haben, den deutschen Weinbau, der sehr stark darunter litt, dass es Krankheiten gab, es gab die Reblaus, es gab den Mehltau, den echten, den falschen, als Reaktion darauf gab es eine Bestrebung, Weine anders herzustellen.
Technischer.
Und es gab gleichzeitig eine Gegenbewegung, die sagte, so geht das nicht. Wein ist ein natürliches, Wein muss alt hergebracht, natürlich hergestellt werden. Und daraufhin gründete sich eben der Verband der Naturweinversteigerer Deutschlands. Im Rheingau zuerst und in der Mosel. Und dieser Verband, den gibt es heute noch, der heißt heute noch anders, heute heißt der VDP.
Genau,
heute heißt das er. Das war der Vorläufer, der Verband der Prädikatsweingüter Deutschlands, der Eliteorganisation der deutschen Winzerschaft. Aber auch das führt uns jetzt wieder auf so ein historisches Nebenfeld, auf das wir nicht wollen. Wir waren bei Vin naturel.
Genau.
Genau. Und wie gesagt, die Begründung, warum man also Naturwein in dem Sinne, in dem deutschen hergebrachten Sinne auch so verstehen kann, fand ich nachvollziehbar. Allerdings hat das relativ wenig mit dem zu tun, was in Frankreich unter Vin naturel verstanden wird und was derzeit, muss man sagen, einen großen Boom eigentlich erlebt, vor allem im urbanen Teil Frankreichs. Das heißt, entweder im Süden Frankreichs ist das sehr angesagt. Weinbars, wenn ihr jetzt nach Marseille fahrt zum Beispiel, da geht es an jeder Straßenecke, ist irgendwie so eine Vin naturel Bar. Und in Paris ist es auch schon ziemlich stark angekommen.
Und darüber hinaus auch angelsächsisch, ne? Also London, das geht schwappt nach London über, das schwappt nach New York auch über.
Genau, genau. London, New York, was aber, ja,
aber
was man wieder daran merkt, dass sozusagen diese urbanen Zentren, genau, die sind ja viel...
Das ist eine Hipster-Erscheinung,
genau,
zum einen, auf der einen Seite.
Richtig, und konsequenterweise müsste die erste, also wahrscheinlich gibt es sie sogar schon, aber müsste die erste Werner Tyrell-Bar, die wirklich junge, hippe Leute anzieht, in Berlin, in Deutschland sein. Mhm. Vergleichbar.
Ja.
Genau. Das ist aber nicht nur der Hipness-Faktor, der eine Rolle spielt, sondern es gibt da ja ganz bestimmte Bedingungen. Werner Tyrell ist kein gesetzlich festgeschriebener Begriff, das muss man nochmal ganz klar sagen. Da kann man also unterschiedliche Sachen darunter verstehen. Aber die strengen Werner Tyrell-Leute sagen, das ist ein Wein, der möglichst keine önologischen Eingriffe erfordert, was ganz schwierig natürlich zu definieren ist, weil die Traube am Weinstock zwar von selbst eventuell reifen kann und ich kann unter günstigsten Bedingungen auch ohne irgendwelche Behandlung die Trauben wachsen lassen. Funktionierte im Wald auch, hat über Jahrtausende funktioniert bei meinen Eltern im Garten auch, ohne dass da jetzt gespritzt oder sonst was oder Laubpflege oder irgendwie Bodenpflege gemacht wird. Aber dass daraus Wein wird, das ist also immer der Eingriff, der stattfinden muss. Ich muss also immer ernten, ich muss das im Keller bringen, das muss irgendwie gären. Und es muss dann ein Produkt dabei herauskommen, was auch einigermaßen schmeckt. Und da sind wir natürlich bei der großen Frage. Die Werner Tyrell Weine in Frankreich werden in aller Regel, also wenn es nach der strengeren Definition geht, ungeschwefelt abgefüllt. Erstmal natürlich mit den kellereigenen Hefen. Und damit meine ich wirklich die kellereigenen Hefen und nicht irgendwelche aus dem Weinberg zusammengetragenen und über verschiedene Jahre letztlich optimierten Hefen, sondern wirklich wilde Spontangärung und dann letztlich auch fast, also praktisch ohne zusatzstofffrei ist es im Grunde genommen. Es wird immer so ein bisschen auf den Schwefel nur reduziert, aber Vin Naturel soll heißen zusatzstofffrei.
Ist das für den Weinberg sozusagen, für die Hardliner auch definiert? Also das heißt, Weinbergsarbeit findet mehr oder weniger nicht statt.
Nee,
gespritzt werden darf nicht oder ist es, bleibt das offen?
Das, wie gesagt, das ist eine Bewegung, die sich da bislang jedenfalls dadurch auszeichnet. Ich glaube, deswegen ist auch das Attraktionspotenzial so groß. Die sich dadurch auszeichnet, dass sie eben keine Vereinsmeierei betreibt. Also jetzt nicht sagt, ihr müsst so und so viel Gramm dies machen und dann müsst ihr das machen und dann
also 13 Tagen müsst ihr das zum Beispiel machen. Zu genau. Biodynamie, wenn du offiziell Biodynamie betreibst, das ist übrigens ein biodynamisch nach Demeter-Kriterien hergestellter Wein, ne? Der, wie heißt er?
Präambül.
Präambül, ja. Das heißt, der unterliegt ganz klaren Kriterien, vor allen Dingen im Weinberg, aber auch im Keller, wie gearbeitet werden darf.
Mhm. Ne? Genau. Ja.
Insofern ist es schon in gewisser Weise schon, treten da innerhalb der Bio-Natur-Weinszene schon zwei Systeme ein bisschen gegeneinander. Ne?
Mindestens. Ja, mindestens. Also es sind immer so Sachen, die sich miteinander verschränken. Das heißt, im Grunde genommen, ich sage immer das, was für mich einen guten Wein, einen guten Winzer und einen guten Wein ausmacht. Das ist, du hast im Grunde genommen, was jetzt die Reben anbelangt zum Beispiel, du hast wie bei Kindern letztlich prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten des Ansatzes. Du kannst einmal sagen, oh, die armen Kleinen, ja, Entschuldigung, das wird ein bisschen allgemeiner. Also, ich kann also entweder sagen, oh Gott, die armen Kleinen, die sind so schwach, die muss ich immer schützen. Die muss ich ständig schützen, die muss ich ständig vor den Einflüssen der Umwelt bewahren. Muss sie möglichst in dicke Wattejacken einpacken und alles sowas. Und das ist die Methode, sozusagen im Weinberg möglichst mit Rebschutzmitteln sozusagen versuchen, die Schädlinge rauszuhalten, die unguten, die Wetterbedingungen, die Pilze, alle solche Sachen zu bekämpfen sozusagen, damit meine armen kleinen Reben in dieser Bubble, die ich geschaffen habe, gut existieren können. Und die andere Möglichkeit...
Kurzer Einschub noch. Pardon. Sie sind ja, oder man sagt, sie sind sozusagen prädestiniert, auch Krankheiten zu bekommen, weil es ja Klone sind in einer Monokultur.
Mhm,
das ist genau. An sich schon mal eigentlich unnatürlich.
Das ist an sich schon mal
unnatürlich. Monokulturen sind definitiv anfällig für Krankheiten.
Richtig.
In jeglicher Form.
Genau, genau. Da können wir noch viel weiterkommen, denn da kommt es auf die kulturellen Sachen. Monokultur ist auch mal sowas, was mit der Gesellschaft ja zusammenhängt. Aber gut, jetzt gehen wir auf den Wein wieder zurück. Also zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage, ich muss meine Kinder bis zu einem gewissen Grad schützen. Aber das Wichtige ist, dass ich sie stärke, dass sie sozusagen zu etwas heranwachsen, zu einem Wesen heranwachsen, das sich selbst in der Umwelt zurechtfindet und das selbst sozusagen so viel Widerstandskraft, so viel Bewusstsein entwickelt, um mit der Umwelt gut zurechtzukommen. Und da ist also das Erste, muss ich natürlich die normale Weinbergsarbeit, also sozusagen, dass ich da bin, dass ich den Boden pflege und so weiter und so fort, das muss ich schon tun. Aber dass ich ansonsten eher versuche, wie soll ich mich ausdrücken, Informationen weiterzugeben. Das heißt, so ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe zu entwickeln. Mit gewissen Präparaten, die ich hingebe, an die ich glaube, an die ich nicht glaube, an die ich, doch muss ich ja dran glauben, sonst würde ich es ja nicht tun.
Mhm. Also wir sind jetzt gerade sozusagen, gehen wir in die Biodynamie rein.
Ne? Richtig, wobei die Biodynamie ist ja, wie gesagt, wenn man einem Verband beitreten will, zum Beispiel Demeter, der eben biodynamischen Weinbau im Grunde genommen
propagiert. Überhaupt,
genau.
Obst und Gemüseanbau, also überhaupt landwirtschaftliche.
Der wichtigste Verband, den es da gibt in dieser
Hinsicht. Und auch der erste.
Und auch der erste.
Und auch vor allen anderen biologisch, organisch oder wie auch immer arbeitenden. Ne?
Allerdings auch der mit den, also das ist ein einfacher Einkaufstipp in Deutschland, der mit den strengsten Kriterien.
Ja, also, was biologisch anbelangt.
Ja, richtig, genau. Und der mit dem höchsten ESO-Faktor, kann man auch sagen.
Ja, der mit dem höchsten ESO-Faktor, aber auch der mit dem höchsten Ethikfaktor.
Auch der mit dem höchsten Ethikfaktor, ja.
Also, wenn ich jetzt an den Kauf von Eiern denke, ist es in der Tat so, dass ich darauf achte, also ich versuche tatsächlich nur Demeter-Eier zu kaufen, weil mir klar ist, dass das Bio-Ei aus dem Supermarkt und vielleicht unter Bedingungen produziert wird, die ein bisschen besser sind, was sozusagen die Qualität des Eis betrifft für den Verbraucher, die für die Lebensqualität des Huhns aber in der Regel kein Deut besser sind. Genau. Das ist bei Demeter-Betrieben anders.
Ja, genau.
Genau, also wenn ich zu einem der großen Discounter gehe und dort Hackfleisch kaufe, dann mag das, also Bio-Hackfleisch, dann mag das von Bio-Rindern kommen. Aber letztlich ist es durch die gleiche Fleischmaschinerie gelaufen wie die 10.000 anderen Schweine und Rinder, die an demselben Tag in dieser Fleischfabrik Zagfleisch verarbeitet worden sind. Das ist bei einem Demeter-geführten Betrieb tatsächlich anders.
Ja. Genau, und deswegen ist es auch mit diesem Vin Naturel so, dass ich das eben unterscheiden möchte in diese beiden Ansätze.
Ja.
Dass der Ansatz, der zum Stärken der Reben anregt, der möglichst wenig Einfluss ausübt und wo ich sozusagen mich für meine, also mich als Einheit begreife mit dem Land, was mich umgibt und mit dem, was ich tue und mache, dass das hört sich ein bisschen esoterisch an, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Esoterisch wird ohnehin immer so ein bisschen ein Schimpfwort, das wollen wir eigentlich gar nicht so
reinschneiden. Das nehme ich ja jetzt auch extra so. Ich nehme es ja provokativ. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Ne?
Das ist so ein bisschen Sorgfalt.
Das ist Sorgfalt.
Ich habe dafür ein ganz schönes praktisches Beispiel, ebenfalls aus dem Weinbau. Ich war ja, genau wie Christoph auch, auf dem Vinocamp. Und auf dem Vinocamp, also einer Veranstaltung, wo sich diverse Menschen, die sich im Internet mit Wein beschäftigen, im wahren Leben getroffen haben.
Genau,
am Standort der akademischen Wiege des deutschen Weinbaus in Geisenheim, wo man Weinbau eben studieren kann. Und
ist einen Monat her etwa?
Ist ungefähr einen Monat her. Und da hat jemand von der Mosel, ein junger Winzer von der Mosel, der in Geisenheim studiert hat, Karl-Josef Thul, ein Seminar oder eine sogenannte Session gegeben über Rebschnitt. Mhm. Und wir sind halt rausgefahren in die Weinberge der Forschungsanstalt und haben uns angeguckt, wie kann man und Rebschnitt und Reberziehung. Das ist die Brücke zum Stichwort, was Matze gerade nannte, Erziehungsfragen. Und in der Tat ist es so, dass der klassisch konventionelle Ansatz der Erziehung über der Rebe ist, man muss ja zeigen, wo es lang geht. Mhm. Man muss hier ein bisschen was schneiden, da müssen wir schneiden, da brauchen wir noch einen Drahtrahmen, damit in die richtige Richtung wächst. Und es gibt eine relativ neue Strömung innerhalb des Weinbaus, eine bestimmte Erziehungsform, die nennt sich Minimalschnitt. Und Minimalschnitt ist tatsächlich einfach Man lässt das Zeug wachsen. Es gibt zwar ein Stützgerüst, damit die eben nach oben können, damit die oben sich halten können, weil die Rebe ist ja sozusagen eine kriechförmige Pflanze, die muss, wenn sie nach oben soll, und in Deutschland muss sie nach oben, damit sie mehr Licht bekommt. Ansonsten lässt man die weitestgehend wachsen. Das Einzige, was man macht, und auch das ist dann tatsächlich, das hat dann wirklich was mit Krankheiten zu tun, in dem Moment, wo sie zu nah an den Boden kommt, wird sie gekappt. Mhm. Ansonsten darf die wachsen, wie sie will. Und wir haben die Anlage gesehen, das sieht aus wie Kraut und Rüben. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man einen normalen Weinberg kennt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass man da vernünftig Wein produzieren kann.
Ich habe es ganz kurz als Einschub im zweiten Podcast über den, als ich den Axel Köhler Wein hatte, habe ich schon gesagt, das sieht da aus wie Kraut und Rüben. Und das ist im Prinzip und genau
die Idee. Sagte aber eben, es ist tatsächlich so, die ersten zwei, drei Jahre, wenn man umstellt, wächst natürlich viel, viel mehr. Also der normale Winzer hat gelernt, der Schnitt, der Rebschnitt definiert die Qualität meines Weines, weil ich über den Rebschnitt definiere, wie viel ich Ertrag ich bekomme. Je restriktiver ich beim Schnitt bin, desto weniger Wein habe ich, desto besser ist der Wein. Sehr grob vereinfacht.
Genau, weil ich kann aus einem Hektar Weinberg, sagen wir 120 Hektoliter Wein rausholen, aber ich...
Auch nur 12. Und wenn man davon aus, von der Idee ausgeht, dass sozusagen dieser eine Hektar nur eine bestimmte Menge an Geschmacksstoffen, an Inhalts- und Mineralstoffen abgeben kann, dann konzentrieren sie sich entweder in 12 Hektoliter oder in 120 Hektoliter. Und dann ist klar, dass die 12 Hektoliter besser schmecken werden.
Nicht unbedingt.
Nicht zwingend.
Also es kann auch über
man kann auch überkonzentrieren.
Überkonzentrieren, ne? Aber die Tendenz, klar. Also je
das ist zumindest die Überlegung, die Logik, genau. die dahinter steckt. Und dementsprechend ist sozusagen der Einwand gegenüber dem Minimalschnitt, oh Gott, dann explodiert ja sozusagen meine Erträge, der Wein wird total verwässert und schmeckt nicht mehr. Und in der Tat, die ersten ein, zwei Jahre nach der Umstellung ist es so, dass man viel, viel mehr hat. Mhm. Interessanterweise, aber so nach zwei, drei Jahren, da sind wir dann irgendwie bei der jugendlichen Rebe in Selbstverwaltung, stellt sich die Rebe um. Und liefert nicht mehr diese enormen Erträge, sondern produziert deutlich, deutlich weniger Wein, obwohl sie so exzessiv wächst. Wie gesagt, das ist aus wie Kraut und Rüben. Also da funktioniert das tatsächlich. Mhm.
Selbstorganisation.
Ja, genau. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das durchaus, das ist, zum Glück kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist auch, es ist schon eine gewisse Philosophie, die dahinter steckt. Mhm. Und wenn ich sowas machen will wie Werner Türell oder wenn ich mich einer biodynamischen Bewegung anschließe und Mitglied bei Demeter bin, dann ist das ein bisschen Teil der Lebenshaltung, ein bisschen Teil der Lebenseinstellung. Und deswegen finde ich, dass Leute, die... Ach nein, so darf man das wieder nicht sagen. Nein, aber ich finde, also wer sich mit sowas einverstanden erklärt und wer sagt, ich finde das auch gut, der sollte doch mal solche Weine probieren und auch mal sehen, dass andere Weine, die jetzt auf sehr stark industrielle Weise hergestellt werden, dass das nicht die Naturprodukte sind, die sie häufig vorgeben zu sein.
Ja, das ist, also ich meine, ich hatte ja in den ersten Sendungen den Holgi und der Holgi ist nun sozusagen ganz straight naturwissenschaftlich, der hält das, also Biodynamie etc. für kompletten Humbug.
Trotzdem. Man kann das wissenschaftlich für Humbug halten, ja, aber es ist ja nicht eine Frage, ob ich damit naturwissenschaftlich rangehe, sondern ob ich, wie gesagt, wie ich mein Leben gestalte, ich ja auch jetzt nicht nur nach naturwissenschaftlichen Prinzipien. Und meine Partnerwahl zum Beispiel werde ich auch nicht nach naturwissenschaftlichen Prinzipien unbedingt vornehmen. Und insofern ist es halt immer eine Frage, wie stark ich dem Gewicht zumesse.
Klar, also selbst aber wenn ich mit einem strengen rationalistischen Weltbild an Werner Türell herangehe, ich brauche diese biodynamische Komponente ja nicht unbedingt.
Nein, ich meine jetzt auch nur beim Holgi beispielsweise, dass der sozusagen unterm Strich die Weine, die biodynamisch hergestellt worden sind, dann im Allgemeinen doch besser findet als den Rest. Ja.
Rein geschmacklich?
Ja, rein geschmacklich. Ja. Ja, ohne jetzt den Überbau überhaupt dahinter zu haben oder ihn zu kennen, aber interessanter findet vielleicht. Ja, interessanter findet letztlich. Also das würde ich jetzt für mich auch behaupten, festgestellt zu haben, dass die Weine bei mir im Großen und Ganzen mehr Interesse wecken als viele, viele andere Sachen. Ja. Also ich kenne wenig Demeter-Weine jetzt, die ich irgendwie total banal und langweilig finde. Zum Beispiel.
Ich kenne da schon welche.
Ja, ich kenne auch welche.
Aber das hängt aber auch wieder damit zusammen, dass es wie überall natürlich Leute gibt, die sich ein Label drauf, was ein sehr, 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 sehr aufwendiges Label ist. Das muss man sich schon ganz genau überlegen, ob man jetzt Demeter wirklich machen will. Aber es gibt natürlich welche, die draußen Demeter arbeiten also nach den Richtlinien vorgehen und im Keller dann doch wieder tricksen, ja, was das Zeug hält. Und da
es gibt auch Leute, die sind gute Weinmacher und es gibt Leute, die sind es nicht.
Ja. Genau.
Das kommt ja, ich meine, das kommt ja nun mal einfach noch dazu. Klar.
Das ist immer so.
Aber ich würde auch definitiv sagen, die Leute, die sich zu 95% bestimmt, die sich Demeter verschreiben, die arbeiten einfach sehr, 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 sehr sorgsam im Weinberg und dann auch normalerweise auch im Keller. Mhm. Also die werden das ja nicht, was sie im Weinberg gemacht haben, im Keller werden die da in die Tonne kloppen, es sei denn, sie können es halt nicht anders. Ne? Aber ich glaube, dieser ganze Umgang mit dem Material und mit auch wirklich auf der Scholle, auf der sie eben leben, ist eben ein komplett anderer. Ne? Das ist schon wirklich... Deswegen würde ich jetzt nicht alle anderen Winzer, die außen sozusagen draußen stehen, würde ich denen das jetzt nicht absprechen, aber bei dem ist es schon ein Programm auch. Ne?
Ja, ist eine bewusste Entscheidung.
Ist eine bewusste Entscheidung. Ne?
Genau. Und um auf den Wein jetzt, den
wir sind ja noch beim ersten Wein, wenn es weiter warm wird, aber das
also, ist trotzdem mit, nicht mit schlechter. Also, Méthode Ancestral Gaillac, Südwesten Frankreichs.
Genau, ich werde es nochmal in den Shownotes, werde ich es nochmal... Genau. Erklären. Es ist ein 2010er, also es ist auch ein Jahrgangswein und wir haben eigentlich immer noch nicht darüber gesprochen, wie er jetzt eigentlich schmeckt, ne? Oder ob er uns schmeckt. Also genau. Mir gefällt er schon gut. Er darf nur nicht zu warm werden, finde ich.
Das finde ich auch,
genau. Ja, also er muss schon, im Gegensatz jetzt zum Champagner beispielsweise, ich finde, der schmeckt warm auch sehr gut. Der Méthode Ancestral, der verliert dann. Ne?
Ja. Was er halt hat, die Hefe ist halt noch drin, deswegen ist er so trüb. Das gibt ihm so eine gewisse Cremigkeit, so eine gewisse Breite, so eine gewisse, das, was Christina Fischer, eine nicht ganz unbekannte deutsche Sommelier, immer so früher im Fernsehen sogar als Schmelz bezeichnet hat. Mhm. Also der kleidet den Gaumen, den Mundraum fast aus wie mit Sand.
Ja, es ist so ein bisschen, wenn man in dieser Apfelaromatik bleibt, fast ein bisschen, als wäre da dann...
Vanillesahne,
nee, so ein bisschen kandiert oder so, ne? Oder so ein bisschen, wie nennt man es denn? Also ein bisschen in Zucker geschwenkt, ne? Ein bisschen die Süße und... Ja.
Karamellisiert. Ja, das stimmt. Ja. Der macht auch den Eindruck, als hätte er ein bisschen mehr Zucker drin. Das glaubt man also zu spüren, wenn man ihn trinkt. Also es sind eigentlich zwei Sachen, die da auffallen. Nummer eins, er schmeckt nicht so streng wie ein Wein.
Ja.
Das heißt, Leute, die nicht so gerne Wein trinken, weil der ihnen irgendwie zu streng, würzig, alkoholisch, bitter, sonst irgendwie schmeckt. Das ist ein Getränk, was auf dem halben Weg zwischen Wein und Weinschorle ist.
Ja, fast auch so ein bisschen Cidre. Ne?
Fast also auch so ein bisschen Cidre, ja, genau. Ja. Und da komme ich zum zweiten Punkt, was er nämlich auch hat, ist, er wirkt, und das ist auch immer so was, natürlich was total Subjektives, aber dadurch, dass er eben nicht diesen sehr strengen Weingeschmack hat, wirkt er ungemein bekömmlich.
Mhm.
Also für mich jedenfalls, ich habe das Gefühl, wenn ich den trinke, okay, kann ich noch ein Glas von trinken? Kann ich noch eins von trinken? Der hat natürlich Alkoholgehalt.
11,5%.
Das sollte man...
relativ viel für diese Méthode Ancestral. Ne?
Aber deswegen ist es halt auch extra aber, gut.
Genau, also, richtig.
Genau, aber eben so 2% weniger als ein normaler Schaumwein etwa. Ne?
Aber
oder ein. Ne, eigentlich haben die meistens 12,5. Ne?
Ja,
12,5 ist geregelt. Also nur knapp drunter.
Mhm. Okay. Genau, aber er wirkt halt sehr... sanft, ein bisschen fruchtig und
zwei Anmerkungen dazu. Die eine zu dem sehr prägnanten Apfelaroma, die ich sage, das liegt in der Rebsorte.
Ah ja, genau, die hatten wir noch gar nicht.
Der Wein ist aus der Rebsorte Mosaque. Das ist eine autochtone, also eine traditionell aus einer bestimmten Region althergebrachte Rebsorte, die im Gejagd eben besonders beheimatet ist und die diese Apfelaromen sehr, sehr typischerweise produziert. Und dazu kommt dann eben noch die Hefe, die drin ist. Und wie gesagt, Weine mit Hefe oder mit einem gewissen Resthefeanteil haben auch gerne so eine Aromatik von Mürbenäpfeln.
Mhm.
Das beides zusammen sorgt bei diesem Wein dafür oder bei diesem Sekt dafür, dass er so diese extreme Apfelnote hat. Also dass man tatsächlich fast den Eindruck hat, man hätte irgendwie einen Cidre.
Glaube ich auch. Also wenn man den jetzt blind verkosten würde mit gutem Cidre,
ja,
dann könnte es sein, dass er nicht sozusagen nicht auffallen würde als Pirat. Ne?
Außer vielleicht muss man sagen, dass ein guter Cidre, ich möchte nicht sehr, sehr weit abweichen vom Thema, aber fast jeder Cidre, den ich kenne, hat immer eine Mostnote drin. So eine mostige, dumpfe Note, die da daher rührt, dass eben viele faule Äpfel auch mit reingegeben worden sind und dass der auch oxidiert ist und so weiter und so fort. Mhm. Also es gibt nur ganz wenige Cidres, die auf diesem Niveau mitspielen könnten.
Ja. Und die zweite Stich, das zweite Stich, auf das ich einsteigen möchte, und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Punkt, was den betrifft, weil, wie gesagt, wir sind immer noch beim ersten Getränk des Abends. Stichwort Bekömmlichkeit. Und hier muss ich dann tatsächlich ein bisschen zu Kreuze kriechen. Für diejenigen, die sich die Mühe machen werden, den Artikel, den ich so gerne verlinke, nachzulesen. Ich denke mal, der wird in den Shownotes auch
auftauchen.
Da werde ich zitiert mit einer großen Skepsis gegenüber Weinen, die nicht geschwefelt werden. Und in der Tat habe ich einfach übernommen, über die Jahre meiner Weintrinkerschaft, das, was ich immer von Winzern gehört habe, gar nicht schwefeln geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Der Wein, den wir hier vor uns haben, ist ungeschwefelt. Da ist kein zugesetzter Schwefel drin. Ich betone das zugesetzt deswegen so stark, weil man wissen muss, dass bei jeder alkoholischen Gärung Schwefel, also diese Form von Schwefel, die den Wein haltbar macht, ohnehin produziert wird.
Dann, also das wird nochmal verstärkt.
Da ist natürlich Schwefel drin, aber normalerweise wird irgendwie zusätzlich Schwefel reingegeben. Früher zum Beispiel an der Mosel in so großen Maßen, dass irgendwie man sagt, dass ein Großteil der Unbekömmlichkeit, ein Großteil der Kopfschmerzen am nächsten Morgen auf dieses Übermaß an schwefliger Säure, die dem Wein zugegeben worden ist, zurückzuführen ist. Das ist ohnehin schon viel, viel weniger geworden. Ich sag mal, die Extremisten der Weinnaturellbewegung verzichten komplett auf Schwefel. Dazu muss man aber dann auch tatsächlich sagen, die Weine sind dann instabil. Also die können auch, der Schuss kann auch nach hinten losgehen, weil der Schwefel tatsächlich so eine Art Sicherheitspuffer gegen weitere Gärungen, gegen weitere biochemische, mikrobakterielle Veränderungen
ist. Ist das wie so ein Antibiotikum?
Ist das, ja. Und Weinnaturell per Definition in Frankreich, als ich nachgegoogelt habe, also man sagt, also die selbst die Weinnaturellen Leute dürfen, wenn sie
ja, den, dürfen sie.
30 ja. bis 40 Milligramm pro Liter. Die allermodernsten konventionellen Winzer brauchen so 50 bis 60, den sie zugeben. Also so weit sind die letztendlich gar nicht voneinander entfernt, diese beiden Welten. An der Stelle.
Zero, ne? Das darf man nicht vergessen. Also die ganz strengen waren natürlich
gar keine.
Nicht 30 bis 40.
Nee, das sagt er ja.
Es wird zugestanden.
Klar.
Ja. Hier steht, also ich hab mir letztens irgendwann ein Buch gekauft.
Ne contient pas de sulfite. Enthält nicht keinen Schwefel. Heißt, enthält Schwefel.
Oh.
Das ist doppelte Verneinung. Das liegt aber daran, dass die gesetzliche Grenze, ob Schwefel angegeben werden muss auf dem Etikett oder nicht, bei 20 Milligramm liegt. 20 Milligramm.
Okay.
Und das ist der Bereich, in dem die natürlich entsteht.
Genau, normalerweise schon. Und da der Vin Naturel Winzer zum Beispiel nicht weiß, er weiß meinetwegen, ich habe jetzt keinen zugegeben oder ich habe sehr, sehr, sehr wenig zugegeben, sagen wir mal 10 Milligramm zugegeben. Er weiß aber nicht, wie viel natürlicherweise entstanden ist. Und auf die Gefahr hin, zum Beispiel, wenn er jetzt drüber wäre, über dieser 20 Gramm Schwelle insgesamt, das Gesamtschwefel, dann würde er eins hinter die Löffel bekommen, weil er das nicht auf dem Etikett nicht angekündigt hat. Und deswegen sind viele der Vin Naturel Winzer sagen, den Ärger wollen wir uns ersparen. Und wir schreiben entweder drauf, kein zugesetzter Schwefel, enthält Schwefel, aber keinen zugesetzten Schwefel, oder halt diese kleinen Tricks, dass man eben sagt, enthält Schwefel, ist mir ja wurscht, die Leute wissen ja, was drin ist oder was ich gemacht habe.
So oder so, und vielleicht tatsächlich zum Abschluss der langen Rede über diesen Sekt im Allgemeinen oder im Speziellen und Vin Naturel im Allgemeinen. Jetzt habe ich den Faden verloren, um Gottes Willen. Zu komplizierte Satzkonstruktion um diese Tageszeit.
Keine Idee. Ich mal unterbrochen.
Doch, jetzt habe ich, ich habe ihn auch wieder zurück. Ich führe tatsächlich diese relativ hohe Bekömmlichkeit, die ich auch nachvollziehen kann. Das Zeug kann man wirklich trinken, als gäbe es keinen Morgen. Es gibt dann am nächsten Morgen kein böses Erwachen. Ich glaube, es hat tatsächlich mit der Abwesenheit von unnötigen Schwefelmengen zu tun.
Oder anderen Zusatzstoffen, was man immer schwer sagen kann, weil diese Zero-Zero-Leute ja wirklich auf alles verzichten. Wobei man sagen muss, dass natürlich dadurch, dass die so empfindlich sind, auch nur ganz kurzer Abschluss, diese Weine, häufig werden Naturellweine sich in einem oder in zu einem höheren Maße in einem nicht so guten Zustand befinden. Das kann daran liegen, dass sie zum Beispiel zu warm gelagert worden sind, auf dem Hof des Winzers, beim Transport oder beim Weinhändler oder zu Hause, oder dass sonst irgendwelche Sachen damit angestellt worden sind, die den Wein in seiner Fragilität irgendwie unangenehm beeinflussen. Das heißt, ich sage immer, willst du einen Vin naturell haben, der wirklich ganz toll schmeckt und genauso bekömmlich ist und genauso sauber schmeckt sozusagen wie ein konventioneller Wein, kauf dir den im Winter, transportier den oder im Herbst oder im Frühjahr, jedenfalls wenn es kalt genug ist, transportier den bei kühlen Temperaturen, lagere den bei kühlen Temperaturen, lagere den im Dunkeln und versuche einen Winzer herauszusuchen, der auch nicht allzu wurschtig damit umgeht. Und das gibt es. Es gibt also tatsächlich, der Beweis ist immer unheimlich schwer anzutreten, aber es gibt Winzer, denen traue ich das nach den Samples, die ich da bisher getrunken habe, zu, wirklich praktisch fast immer mit ganz wenig Ausfällen einen sauberen Vin naturell ohne Schwefelzusatz hinzubekommen, während ich bei anderen dann wieder meine Zweifel habe und sage, da muss irgendwas schiefgelaufen sein im Laufe dieses Prozesses. Steckt man natürlich nicht dahinter, muss sich darauf verlassen, was man vom Winzer oder vom Händler gesagt bekommt.
Also man darf nicht vergessen, also auch wenn man eben gerade wenn man Vin naturell produzieren will, muss man extrem sauber arbeiten eigentlich. Mhm. Ne? Also ein Weinkeller sollte wirklich sauber sein, weil sich da so viel einschleichen kann an Pilzen oder Bakterien oder was auch immer, was den Wein eben komplett kaputt machen kann. Und gerade wenn man dann eben nicht mit Schwefeln oder sonst irgendwas arbeitet, dann kann das ganz, ganz fix passieren.
Ja. Genau.
Also selbst TCA, also was für Kork eben zuständig ist, also was Kork kaputt macht oder diesen Korkgeschmack im Wein hervorhebt, der kann ja sogar in einem Wein vorkommen, der nie einen Kork gesehen hat, sprich der mit einem Schraubverschluss verarbeitet wurde, weil das eben letztlich im Weinkeller auch vorkommen kann oder auf Paletten, wo der Wein steht.
Das sind dann mehr die Paletten oder so. Wo das dann herkommt.
Ja, gut, also da kann man dann
relativ halt wenig dran machen.
Letztlich, also wenn man gesagt, Paletten oder Platten mit Pappen bekommt, dann...
Ja, hab ich gehabt, ja. Ich das sind halt tatsächlich, man muss dazu sagen, dieses TCA, Trichloranisol, ist ein Stoff, der im Nanogrammbereich zu schmecken ist. Also die menschliche Wahrnehmungsschwelle liegt irgendwo zwischen einem halben und zwei Nanogramm. Das ist unglaublich wenig. Mhm. Und dann reicht es eben in der Tat, dass ich die Flaschen oder auch die Stahlkapseln, mit denen der Schraubverschluss gemacht wird, längere Zeit auf einer Holzpalette gelegen haben, die mit diesem Anisolverbindung kontaminiert ist. Der Kontakt reicht aus, um da so viele Stoffe abzugeben, dass die Flasche hinterher der Wein dadurch merklich beeinträchtigt ist. Bei weitem nicht mehr so stark, wie das irgendwie... klassischen Korken ist, also das ist schon. Aber auch da machen wir jetzt wieder so einen Nebenkriegsschauplatz auf, den wir einem, glaube ich.
Genau, wir wollen ja auch irgendwann mal zum zweiten Wein kommen. Ich wollte noch mal fragen, was kostet der eigentlich, der Preambel?
Der kostet, mir ist aufgefallen, eben als ich mich an den Tisch setze, dass ich nicht sauber recherchiert habe und irgendwie rausgeguckt habe, was er denn jetzt genau kostet. Der kostet irgendwas, ungefähr das, was ein einfacherer oder mittlerer Champagner kostet, irgendwas zwischen 15 und 18 Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
Was ein einfacher oder mittlerer Champagner kostet?
Ja, genau.
In der Champagne?
Ja.
Okay. Weil für den Preis kriegst du in Deutschland eigentlich...
Keine mittleren Champagner, einen einfachen Champagner. Okay. Aber also er kostet, sagen wir, zwischen 15 unter 20 Euro.
Mhm. Okay.
Irgendwas zwischen 15 und 20.
Gut, das ist ein Wort, das ist jetzt nicht günstig, aber es ist halt auch ein relativ aufwendig produziertes Produkt, ne?
Handwerklich gut gemachtes Produkt, und es ist auch eine Möglichkeit, sich ein Tor zu einer neuen Welt aufzumachen,
genau,
sozusagen,
damit genau.
Geschmacklich.
Ist ein also es Charakter, ist was, ja genau. Wein, er spiegelt irgendwie auch die eben diese Rebsorte, spezielle Rebsorte auch wieder, von denen es eine ganze Menge auch gibt, ne, im Südwesten Frankreichs. Also es ist wirklich eine sehr herbe sozusagen und eine sehr ursprüngliche Landschaft, Weinlandschaft auch mit ganz interessanten Rebsorten, die man sonst selten findet und die, wie gesagt, hier in Deutschland völlig unterrepräsentiert ist. Ich werde mal gucken. Also es gibt ja in Köln einen Händler beispielsweise, den werde ich mal damit verlinken. Hm. Von der dem haben wir ja auch noch, den werde ich mal mit verlinken, denn der hat ja auch noch ein paar andere interessante Weine, die wir teilweise schon probiert haben.
Das komplette Sortiment von Kosmarin und das sind alles Naturelles, soweit ich weiß. Und ich habe noch zwei rote probiert aus dem Programm und noch einen weißen, die sind alle auf ihre Weise sehr, sehr, ich möchte nicht große Weine sagen, weil groß ein Begriff ist, der sozusagen in der Weinwelt auf eine bestimmte Art und Weise definiert ist und da sind sie nicht alle, aber es sind unglaublich interessante, spannende Weine, die sehr viel Spaß machen. Es lohnt sich natürlich da ein bisschen zu probieren.
Mhm. Schön. Ja.
Genau. So, das war Wein Nummer 1
also nach einer Stunde. Ich merke schon, also man kann auch schnell auf 3 Stunden kommen, ist überhaupt, überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Genau. Und ich habe auch vergessen, auf Start zu drücken, witzigerweise, als wir angefangen haben, sodass wir immer noch bei 0 sind.
Ja, dann können wir jetzt
mal gleich mal darüber reichen, wenn ich nicht rede. Aber ich stelle mal einfach ganz kurz den zweiten Wein vor. Da sind wir nämlich in der Champagne. Und wir hatten jetzt gar keinen Champagner mitgebracht eigentlich heute, aber dann entschieden, dass wir doch einen Champagner vorstellen, weil wir uns nun mal den ganzen Tag mit Champagner beschäftigt haben. Es wäre ja irgendwie Quatsch jetzt zu sagen, wir reden da nicht weiter drüber. Und wir sind in Epernay, das ist das, eines der Zentren oder vielleicht so das Herz der Champagne, eine der ganz alten Champagner-Orte, in denen sich eben auch einige der großen Häuser befinden. Wir sind vorhin mal durchs Zentrum gelaufen, aber eben auch gefahren an diesen ganzen altehrwürdigen Häusern wie Moët et Chandon zum Beispiel oder Perrier Jouët und Paul Roger, also die großen Namen, zum einen die Namen der großen Konzerne, letztlich, die sich sozusagen hinter Kultur und Tradition auch verstecken natürlich oder das nach außen kehren, diese Tradition des Champagnermachens, aber es sind auch teilweise alte Familien. Ich glaube, Paul Roger ist immer noch Privatbesitz, oder? Ich meine es. Also es gibt natürlich immer noch auch die Familienbesitze, alteingesessene Familien mit großem Besitz oder relativ großem Besitz, die hier Champagner machen, Traditionshäuser. Und und dann gibt es eben diese vielen kleinen Winzer, die, sagen wir mal, zwischen 3 und 8, 9, 10 Hektar haben. Also vergleichbar Winzern an der Mosel oder an der Nahe im mittleren Bereich, kleineren Bereich, was an der Mosel eher dazu führen würde, dass sie von ihrem Ertrag wahrscheinlich nicht leben können, sondern eher Nebenerwerbswinzer sind. Ja, es sei denn, sie haben wirklich einen sehr guten, außergewöhnlich guten Namen und können ihre Sachen gut verkaufen. Ich weiß nicht, zum Beispiel Vollenweider jetzt an der Mosel, der hatte bis vor kurzem, glaube ich, 3 Hektar und kann davon, glaube ich, ganz gut leben, weil er eben entsprechende Preise erzielen kann. Die meisten können das nicht. Ne? So. Und hier hat sich das eben insofern geändert, dass sie eben ihr Traubenmaterial sowieso verkaufen könnten. Und wenn sie es nicht machen, dann fangen sie eben an, Wein zu produzieren nach ganz unterschiedlichen Typen letztlich. Das ist eben sehr viel. Und der Wein, den wir heute, oder der Champagner, den wir heute haben, der heißt Terroir. Das ist, machen wir das nächste Fass auf, aber wir lassen es vielleicht mal so ein bisschen. Also sagen wir mal so, also die Veranstaltung, bei der wir heute waren, heißt Terre et Vin de Champagne, also sozusagen die Böden und die Weine der Champagne. Und das sagt eigentlich das aus, worum es da geht. Also letztlich Wein, der in einem überdurchschnittlich großen Maße vielleicht den Boden widerspiegeln soll, Mikroklima und Boden und Winzer, so, ne? Also Stil des Winzers und Boden und natürlich Traubensorte widerspiegeln soll im Wein. Und das war, ne?
Genau, was ich sehr interessant fand dabei, dass weil diese Veranstaltung sich auch an Profis gerichtet hat, hatten eigentlich fast alle Winzer auch ihre Vin Clair dabei. Das sind also die Grundweine, aus denen sie dann später durch Verschneiden und Zweitvergärung den Champagner machen. Und die meisten Winzer hatten diese Stillweine der ersten Gärung aus ihren verschiedenen Parzellen. Das heißt, selbst wenn sie danach dann einen Champagner aus diesen Parzellen zusammen verschneiden, hatten sie uns sozusagen jeweils die unterschiedlichen Parzellen angeboten. Bei Bedel, bei François Bedel war das zum Beispiel so. Ja. Also auch, da war ganz krass schmeckbar zum Beispiel, von welchem Boden, sie hat das natürlich vorher gesagt, das ist Mergel, das ist Kalk und das ist Sandboden. Und man hat also, ohne dass man jetzt bei Mergel, gut, da schmecke ich es immer relativ schnell, oder man riecht es auch schon, das hat so einen gewissen, so einen gewissen Geruch auch. Aber man merkt also, dass die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, auch wenn die Weine genau gleich bereitet worden sind und auch wenn es sich um dieselben Rebsorten handelt.
Ja. Auch bei ihm hier, ne? Also wir haben einen Champagner von Agrapa, Agrapa Efi, aus Avis, auch einer der wichtigen Orte in der Champagne. Die sind letztlich sind die Orte und die Lagen der Orte klassifiziert. Also es gibt eben die Grand Cru, also das sind die besten Lagen, dann gibt es die Premier Cru, die liegen praktisch drunter, und dann gibt es eben die, die nicht klassifiziert sind. Hat für die Besitzer dieser Lagen eben den entscheidenden sozusagen Vorteil, also wenn sie klassifiziert sind, dass sie mehr Geld dafür bekommen.
Interessanterweise ist es ja ursprünglich sogar umgekehrt. Die Klassifizierung ist getroffen worden nach den Durchschnittserlösen der jeweiligen Gemeinde, nach den den maximalen Erträgen, die die jeweilige Gemeinde sozusagen mit ihrem Traumaterial zu erlösen in der Lage war. Mhm. Und da wurde ein Maximalpreis festgesetzt, der war 100%, und was zwischen 95 und 100% war, war halt Grand Cru, und was zwischen 80 und nagelt mich jetzt mit nicht auf die genauen Prozentzahlen fest, aber zwischen 80 und 95% war dann eben Premier Cru, und alles, was da drunter war, war halt nicht klassifiziert. Mhm. Also in der Tat sogar so, dass es eigentlich genau umgekehrt war. Also sozusagen die
ursprünglich umgekehrt, wie in Bordeaux übrigens
auch. Wie in Bordeaux auch, ganz genau.
Ja, also wir haben eine Bordeaux-Klassifizierung, ja, von Premier und Deuxième und Troisième Cru und so weiter, und die ist letztlich getroffen worden dadurch, dass 1855, ne, die Premier Cru Güter am meisten Geld für ihren Wein bekommen haben und die Deuxième Cru Güter entsprechend weniger und so weiter und so fort, bis eben...
Das war schon immer ein probates Mittel. Auch die allererste deutsche Lagenklassifikation ist vorgenommen worden von Finanzbehörden. Mhm. Und zwar anhand sozusagen tatsächlich auch wiederum von Erträgen, die die Einzellagen...
Die Bodenpreise sind
festgelegt. Was, die Bodenpreise?
Oder die viel? Bodenpreise,
okay. Sonst, glaube ich.
Ja.
Ja.
Agrapa, genau. Vielleicht sollte man dazu sagen, für diejenigen, die mit dem Champagner überhaupt nicht vertraut sind, es gibt weiße und rote Rebsorten, die in einen Champagner kommen können.
Ich glaube, ich habe es im ersten Podcast erzählt.
Okay.
Ja, aber wir können das nochmal.
Nein.
Das ist schon wieder her. Also es gibt ja nicht nur, genau, es gibt weiße und rote Rebsorten, es gibt eine ganze Handvoll, von denen aber eigentlich nur drei bekannt sind.
Hm. Genau, es gibt, die große weiße Rebsorte ist Chardonnay, kennt die ganze Welt. Die wichtigste rote Rebsorte ist Pinot Noir, auf Deutsch Spätburgunder, kennt auch die ganze Welt. Und die dritte wichtige Rebsorte im Champagner geht immer so ein bisschen unter. Pinot Meunier, die Müllerrebe, auf Deutsch auch Schwarzriesling genannt. Mhm. Die bringt eigentlich hier, man sagt, die bringt, dass die nur in der Champagne richtig gute Qualitäten bringt, weiß ich nicht, hat man noch nicht wirklich ausprobiert woanders. Aber auf jeden Fall ist sie eigentlich immer im Verschnitt drin, und ganz selten wird die nur rein ausgebaut.
Auch das passiert eben häufiger mittlerweile.
Unter anderem dank dem, den ich noch gekauft habe, von Negiuri.
Ja, genau, dank dieser Winzer. Also der Traum haben sich bisher die großen Häuser eben nicht rangetraut, wobei die eben sowieso natürlich risikoscheuer sind natürlich als die kleinen, ist ja klar.
Ja, der Ansatz ist natürlich auch ein anderer.
Und der Ansatz ist ein anderer.
Der Ansatz von dem Witz, wie wir ihn jetzt hier haben, ist natürlich eine Individualität herzustellen, auch bei den seinen einzelnen Produkten. Der Ansatz von den großen Häusern ist, eine Marke zu etablieren und sozusagen den Inhalt oder den Geschmack, den man sozusagen mit dieser Marke verbindet, über Jahrzehnte möglichst konstant zu halten.
Genau. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Eigentlich ist die Champagne sozusagen genau die Umkehrung dessen, was wir sonst eigentlich von Wein verstehen. Oder was wir an Qualität auch erwarten. Also ich meine, wir definieren meistens Weinqualität auch über eine gewisse Individualität und Jahrgangsschwankungen etc. gehören irgendwie mit dazu. In der Champagne ist es letztlich sozusagen die Qualität, dass ein Stil über Jahre hinweg durchgehalten wird, man eigentlich keine Jahrgangsschwankungen hat, sondern ein Haus bestmöglicherweise ein Haus eben an einem bestimmten Stil erkennen kann. Was wiederum auch durchaus ja gar nicht so einfach zu realisieren ist. Und die Leute, die sowas machen, das sind schon richtige Könner. Ne? Also ich habe mal das auch mitbekommen, mich in der Champagne sozusagen mal nachgestellt oder man kann es sich auch anschauen, letztlich Kellermeister, die aus Dutzenden von Lagen und den Rebsorten eben aus den sozusagen gerade vergorenen Weinen, die extrem sauer sind. Wir haben es heute selber nochmal probiert. Ja, die werden ja relativ früh gelesen mit einem hohen Säureanteil. Dort praktisch eine Cuvée zusammenzustellen aus Dutzenden von Reagenzgläsern, sozusagen den Stil des Hauses zu behalten, das ist schon auch echt eine Leistung. Ne?
Das ist es.
Und das machen die halt hier nicht, ne? Das wiederum. Das Ziel der Winzer-Champagne ist eigentlich eher sozusagen einen Wein zu machen aus einem klar definierten Jahrgang und aus einer klar definierten Lage. Ja. Und dann gibt es eben sozusagen als Unterbau, um eben auch, also das ist ja alles relativ aufwendig und teuer. Und normalerweise gibt es dann eben auch noch ein, zwei einfachere, Anführungsstrichen einfachere Weine, wo so ein bisschen Material aus den verschiedenen Lagen zusammenkommt. Ich denke, das ist jetzt so ein Wein. Das ist jetzt der Einstiegschampagner von Agrapar. Den haben wir ja für 22,60 Euro jetzt gekauft, heute in Epernay, was sehr günstig war, also weil drei Straßen weiter hat er schon 30 Euro gekostet. Und
es gab aber noch einen drunter.
Es gab noch einen drunter?
Es gab da dann noch einen, der hätte dann da 22 gekostet.
Ach so, echt? Ja. Oh, das war mir gar nicht aufgefallen. Ah ja, okay. Ja, und das ist alles Chardonnay. Also das, ich glaube, Agrapar macht auch nur Chardonnay. Also er hatte bei der Probe auch nur Chardonnay.
Er hatte auf jeden Fall nur Chardonnay
dabei. Ja. Und er hat eben vier Lagen, also vier Orte, Avis, Auxerre, Cramant und Uri, aus denen er, aus den Lagen, die unterschiedliche Böden haben, er dann den Champagner macht. Der ist jetzt relativ warm geworden, aber
geht immer noch astral. Ich
finde trotzdem sehr lecker. Mhm. Also wir hatten uns ja dafür entschieden, wirklich, weil er uns, also seine Weine uns auch wirklich am besten gefallen haben heute. Ne?
Mit Abstand.
Mit Abstand.
Wir haben schon noch ein paar andere schöne Sachen probiert. Also mir haben ein paar andere schöne Sachen sehr, sehr gut gefallen. Aber sowohl sozusagen, wenn ich den einzelnen Geschmack im Glas versuche zu erinnern, als auch die gesamte Kollektion, war so, dass Agrapar outstanding war, um mal so ein neudeutsches Wort in die Runde zu schmeißen. Es war wirklich ein großer, vielleicht kein riesengroßer Abstand, aber es war ein Schritt zwischen ihm und den anderen Sachen, die da waren. Ich habe eben nochmal, und jetzt gerade, als ich eben nochmal ein bisschen nachprobiert habe, versucht, irgendwie dem so ein bisschen nachzugehen. Also zu fragen, was ist das, was die Weine so, oder was die, was diesen Champagner so besonders macht. Und dieser kleine Versprecher, den ich gerade hatte, ist, glaube ich, ein Hint oder so eine freudsche Offenbarung, was da dran ist. Weil ich finde, es tatsächlich mit Abstand waren es die weinigsten Champagner. Sehen wir jetzt auch an dem Punkt, dass sie jetzt ein bisschen wärmer wird, dass sie immer noch gut funktionieren, immer noch gut schmecken, dass die Säure nicht irgendwie hinten an komisch steht, dass sie nicht anfangen breit zu werden oder was auch immer das sind. Die Grundweine sind gut, die sind ein bisschen säurebetont, aber selbst die könnte, also es gäbe eine Menge Winzer, die glücklich wären, wenn sie einen Chardonnay-Grundwein so hinbekämen, wie da die Vinclairs sind. Und das ist nur das Ausgangsprodukt für das, was irgendwie hinterher steht. Und das merkt man eben zum Schluss schon, finde ich. Das sind einfach Weine, die haben eine bestimmte Form von Tiefe und eine bestimmte Form von Struktur, wie sie nicht alle Champagner haben, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Eigentlich die wenigsten, muss man sagen. Also es ist ja so, dass die die Winzer Champagner im Prinzip preislich durchschnittlich sogar leicht unter den Champagnern der großen Häuser liegen.
Ja.
Und was die Qualität anbelangt, ist eben viel Individuelleres mit reingekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Champagner auch blind irgendwo verkostet, weil das ist jetzt hier Agrapar, ist kein Vertreter der extremen Schule.
Genau. Also es ist nicht, das sind nicht die Freak-Weine.
Nee, das ist kein
Freak-Wein. Also es gab eine ganze Menge an Freak-Weinen, wo man auch wirklich ja, das wollen muss.
Ja. Das muss man aushalten wollen. Das
muss man aushalten wollen, in einem gewissen Maße, ja. Ja. Also bei manchen schon. Bei anderen würde ich sagen, es ist halt sehr, sehr straight. So. Ja. Das ist kein, das ist irgendwie wirklich wie so ein blankes Rasiermesser irgendwie. Ne?
Genau, genau.
Da ist nichts, da sind keine, genau, da hast du keine Weichheit. Das ist einfach sozusagen kristallklar und mit einer relativ hohen Säure und mit wenig Frucht auch.
Sehr, genau, sehr viel
Mineralität, ist ja auch so eine
sehr,
Sache.
Wenig Frucht. Ja. Und es ist im Grunde genommen, es ist gar nicht so viel anders als im deutschen Weinbau zurzeit, wo man ja auch diese Tendenzen hat, wo du auch eine Schule hast letztlich, die in den letzten Jahren ziemlich an Boden gewonnen hat, die Weine, zumal Riesinge vor allem, produziert, die sehr karg sind, also die extrem mineralisch sind und sehr wenig Frucht in sich tragen, und auf der anderen Seite die eher stärker gelblich geprägten, ich sag nur so ein bisschen Mango-Rieslinge, die ein bisschen stärker ausgepolstert sind. Und das sind so zwei Gegensätze, die man hier in der Champagne eigentlich auch wiederfindet.
Ja.
Und Agrapar ist definitiv auf der weinigeren Sorte. Das ist jetzt kein breiter Champagner, um Gottes Willen.
Also nee.
Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr ausgewogenes Produkt.
Ja.
Aber er gehört nicht zu den total kreidig-kalkigen Vertretern, die es auch gegeben hat und die mir ehrlich gesagt genauso gut gefallen haben. Bloß eben auf eine andere Weise.
Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Wobei ich... Genau, also ich mag auch diese kreidigeren Vertreter sehr gerne. Das kann auch damit zusammenhängen, dass wir schon eine ganze Runde gemacht hatten und dann einfach mal so dieser weinigere Typ dann hinterherkam nach diesem, also dadurch, dass wir diese Van Clair probiert haben, die ja auch alle wirklich hoch säurehaltig waren, so dass die Zähne schon knirschen, wenn du irgendwann, wenn du davon 6 Weine probiert hast, und dann so einer da hinterherkommt, dann ist es schon irgendwie
auch ganz
angenehm, aber es es hat, es macht, also es ändert nichts an meinem Urteil sozusagen, jetzt für mich persönlich, dass er wirklich super Weine macht. Also ich habe vorher nichts von ihm probiert, ich habe immer nur gelesen irgendwie und wusste gar nicht, wo ich es herbekomme. Und das ist schon toll, das ist echt super. Sehr schön. Also ich meine, wenn man es dann noch für den Preis bekommt, jetzt hier ist natürlich noch feiner, ist immer noch eine Stange Geld, da müssen wir nicht drüber reden, und wir haben es jetzt gekauft auch noch, weil wir eben noch darüber reden wollten. Ist ja jetzt auch nicht so unser Alltagsgeschäft, Champagner zu kaufen, denke ich, bei uns allen nicht, aber nee. dafür rede ich relativ häufig über Champagner, muss ich sagen, dafür, dass es eigentlich, dass ich sehr selten in den Laden gehe, um mir den dann auch zu kaufen, aber es macht halt auch Spaß, also es macht schon Spaß, also.
Und hält ein ganzes Menü über.
Ja, also das
sowohl,
ist halt
sowohl auch, von der Fähigkeit des Begleitens her, als auch von der Ausdauer, die der Wein mit sich trägt.
Ja.
Also das ist schon einfach gut.
Ja, finde ich auch.
Und damit kaufen, liebe Freunde.
In der Tat.
Es gibt einen deutschen
Importeur.
Es gibt einen deutschen Importeur, genau.
Wie wir heute erfahren haben.
Ja.
Kirdorf.
Ja.
In
Essen.
Essen, genau.
Ja.
Wird mehr in den Shownotes.
Genau. Aber einer der auch wirklich guten deutschen Händler, würde ich sagen.
Ja, einer der besten eigentlich.
Ja, verlässlichen, einer der besten und verlässlichen deutschen Weinhändler. Genau, mehr in den Shownotes.
Wo ich dann gerade das Symbol sehe, weil ich mich da schon öfter gefragt habe und weil ich zwei so erfahrene Frankreich-Freunde und Kenner hier am Tisch sitzen habe. Er ist ja offensichtlich auch Mitglied bei den...
Vigneron Indépendant.
Ganz genau. Für diejenigen, die es, und das sind die meisten, die, also um nicht zu sagen, sind alle, die den Podcast gerade zuhören, die können halt nicht gucken. Das ist eine Vereinigung, die gekennzeichnet wird, die sich als Signet, so ein kleines, ich glaube, es ist so eine mönchartige Gestalt, die im Prinzip ein Weinfass auf ihren Schultern trägt, so habe ich das immer gedeutet zumindest.
Ja.
Ja, die Vereinigung der unabhängigen Winzer, muss man die ernst nehmen? Ist das was oder ist das mehr so ein Verein, bei dem jeder, der irgendwie die Aufnahmegebühr zahlt, Mitglied werden kann? Haben die eine Programmatik? Weiß das jemand? Habe ich mich schon mehrfach gefragt. Wenn ihr es auch nicht wisst, dann schüttelt einfach mit dem Kopf.
Ich weiß es nicht. Ich kann es auch sagen. Ich kann mich auch äußern.
Ich weiß nicht. Ich bin ja sozusagen bekennendermaßen durch die Wahl meines Urlaubsortes in den letzten Jahren großer Süd- und Südwestfrankreich-Freund und da stößt man mehr und mehr auf dieses Symbol. Also fast alle Betriebe, die ich gut und interessant finde, haben das irgendwie drauf. Und von daher habe ich mich schon mal gefragt, also sag mal, ist sozusagen rein von der vom Phänotyp her die Vermutung nahe, dass es tatsächlich eine Vereinigung
ist, die ernster nehmen muss? Ja, ich glaube das auch und ich glaube gar nicht, dass sie sozusagen so eine große Satzung haben. Es geht eher darum, zu zeigen, dass man unangepasst ist letztlich und dass man sozusagen, ne, oder?
Ich finde,
in gewissem Maße sein eigenes Ding machen will.
Also
Im Verband.
Das ist richtig. Die Franzosen haben, hat mir mal einer gesagt, ein Franzose, die Franzosen haben einen Horror vor Gemeinschaftsstrukturen. Die machen am liebsten alles allein, es sei denn, es gibt also gewisse Verbände wie Agrarverbände oder auch Weinverbände, wo sich tatsächlich zusammenschließen. Trotzdem ist das alles immer so ein bisschen Skepsis wird das gesehen. Also der Wunsch nach Unabhängigkeit und selbst bestimmen zu können, was man produziert, ist sehr stark. Insofern sind die Vignerons Indépendants eigentlich gar keine Querdenker. Die Weine sind auch überhaupt nicht extrem von denen, sondern es sind sehr, sehr, sehr viele normale, gewöhnliche kleine Winzer dabei, wie es in Deutschland auch ganz viele gibt. Die Qualität ist im Grunde genommen gar nicht das entscheidende Merkmal, sondern es ist eine Art der Produktionsstruktur. Es ist eine Art, wie ich meinen Betrieb sehe und wie ich wirtschaften möchte. Und insofern ist das eher so eine halbpolitische Aussage sozusagen. Ich bin unabhängig, ich bin stolz und unabhängiger Winzer und deswegen bin ich Mitglied im Verband der gemeinschaftlich stolz und unabhängigen Winzer. Was ein Vorteil hat, ist nicht nur, dass ich das Männchen draufdrucken kann auf meine Flasche, sondern dass dieser Verband Vignerons Indépendants auch mehrmals im Jahr große Messen, Proben veranstaltet, die für Profis und für Amateure gleich Liebhaber gleichermaßen zugänglich sind. Und von Deutschland aus die am nächsten gelegenen sind immer in Straßburg, im Elsass und in Lille in Nordfrankreich. Und da kann man also auf der Website, weiß nicht, ob du das auch verlinken möchtest, Vignerons Indépendants, kann man drauf schauen, wann die mal stattfinden. In Reims gibt es auch welche, in Paris gibt es welche, in Lyon gibt es welche. Und das ist auf jeden Fall eine große Sache, wo man viele interessante Weine kleiner Produzenten auch für kleines Geld, das sind meistens nicht die allerteuersten Weine, probieren kann.
Ja.
Schön. Kurzes Schweigen tritt ein.
Kurzes Schweigen, das heißt Pause sozusagen. Pause.
Wir haben die Weine, das unser Pause. Problem ist, wir haben jetzt unsere Gläser noch nicht ausgetrunken, haben aber die Weine eigentlich bereits zu Ende besprochen.
Mhm. Aber das hat ja auch irgendwie eine Stunde
das hat ja auch
noch eine halbe gedauert, etwa, bis wir diese zwei Gläser jetzt aus hatten. Das ist ja nicht zu viel verlangt.
Nichts mehr im Petto.
Los, geht weg jetzt. Nee, genau, wir haben noch jede Menge eigentlich. Also den einen, den ich noch vorstellen wollte, den haben wir schon ausgetrunken zum Essen. Wir haben uns nämlich entschlossen, hier nicht essen zu gehen, weil Montag ist und montags nicht nur die Museen geschlossen sind, sondern auch die meisten Restaurants. Und deswegen sind wir hier in den hiesigen Leclerc gegangen, also in den großen Supermarché, oder ist das schon Hypermarché?
Das ist ja Hyper.
Hypermarché. Und ich glaube, wir finden das einfach alle immer großartig, in solche Läden zu gehen. Also überhaupt im Ausland in solche Läden zu gehen. Du sagtest schon,
wie man gleichermaßen sagt, begeistert und mit einem Hauch von Wehmut, wenn man an die deutsche Tristesse denkt.
Genau.
Wobei natürlich auch wieder, um das mal zu dividieren, es sind natürlich auch alles große Strukturen hier.
Also, aber es ist irgendwie so, es ist schon immer. Also ich meine, also ich habe zum Beispiel einen Horror, in Deutschland in Real zu gehen. Ja, ich finde es total ätzend. Ja. Total. Der Leclerc ist ja mindestens genauso groß wie ein ordentlicher Real bei uns. Aber hier finde ich das quasi romantisch, ja, also Neonlicht romantisch, weil die natürlich jede Menge Dinge haben, die wir eben nicht haben. Und auch irgendwie so auf einem Qualitätslevel. Willst du noch weitermachen?
Okay. Nein, wir können natürlich auch gleich aufhören. Oder wir noch den beim Sprechen, beziehungsweise.
Nee, wir können hier noch.
Aber wir das Rotes hier noch aufmachen. Wir müssen auch das Rotes jetzt noch aufmachen.
Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eigentlich. Genau, kurze Konfusion, weil wir hatten noch was im Kühlschrank.
Aber
wir
machen jetzt noch was.
Rotes. Genau. Sprich, wir haben einfach eingekauft für unser Abendbrot und haben eben all die Sachen gekauft, die man bei uns nicht so leicht bekommt. An Käse jetzt und Paté vor allen Dingen, so Schweinereien. Ja? Schweinereien. Und dann sind wir natürlich durchs Weinregal gelaufen, haben festgestellt, dass es einige schöne Sachen dort gibt. Und haben unter anderem preisgünstig gefunden eine Magnumflasche von Castelmaure. Das ist eine Winzervereinigung aus dem Corbière, also Südfrankreich, Languedoc. Die ist in Deutschland bei Jacques Weindepot gibt unter anderem, beziehungsweise die teureren Varianten bei Gute Weine Lobenberg. Und irgendwie stand hier eine Flasche, 1,5 Liter Flasche für 7,90 Euro im Regal. Und wir haben irgendwie ein bisschen gestutzt, ob des Preises, und haben dann nochmal eine kleine Flasche gekauft, um zu probieren, ob es das wirklich lohnt, also für die Hälfte des Preises quasi.
Wir fahren vielleicht dann morgen doch nochmal spontan.
Genau, um noch ein paar von den großen Flaschen zu kaufen. Weil der einfache jetzt hier für knappe 4 Euro echt sehr lecker war. Ne? Also das ist jetzt keine großen Ecken und Kanten, sondern ein einfacher, leckerer, süffiger südfranzösischer Wein, der nicht zu heiß ist, nicht zu, ja, also nicht zu viel Alkohol hat, 13,5 Volumenprozent und eben auch, allerdings auch nicht viele Tannine hat, also
ja, aber schöne Frucht hat er drin, schöne Frucht. Würze hat er, ja. Passt super zu rotem Fleisch zum Beispiel.
Ja. Und ich fand super eben mit der Leberpaté zum Beispiel.
Zum Beispiel auch, genau.
Aber Sachen. Auch mit dem
Tom hat er sehr gut weggesteckt.
Mit dem Tom, genau, Käse hat er sehr gut weggesteckt. Also super, sehr lecker. Genau, so viel dazu, weil er ist ja schon leer. Und stattdessen machen wir jetzt einfach deutschen Spätburgunder auf.
Ja, ich habe noch was mitgebracht.
Genau, deutscher Spätburgunder mit einer...
ich mache das mal vor dem Mikro, damit man...
Ja, das ist schon...
Genau. Also jetzt sind alle wach. Und
ah, endlich ein hochwertiger deutscher Spätburgunder.
Genau. Im Schrauberschluss.
Im Schrauberschluss. Ja,
Schrauber. Womit wir das nächste Fass aufmachen, was wir jetzt heute auch nicht mehr
Nee, aber wir haben ja noch, also ich meine...
Das Thema Verschlüsse. Ja.
Das Thema Verschlüsse aber dann ist irgendwann nochmal...
Ich weiß über den Wein gar nicht so viel, muss man dazu sagen. Ich habe den im Regal eines meiner liebsten Händler, nicht nur Weinhändler, sondern auch Lebensmittelhändler entdeckt, auch ein Blogger,
ja.
Der kundigen Genussfreunden im Netz, weilenden Genussfreunden unter dem Namen Edekana bekannt ist, der Inhaber des Edeka-Ladens in der Dürener Straße in Köln, Fritz Sigur, der hatte diesen Wein im Regal stehen und ich bin darüber gestolpert, weil ich den vor das Weingut, das sehr, sehr junge Weingut, ich glaube, die gibt es seit 2 oder 3 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, echt?
Bisschen länger, aber...
Ich meine auch ein bisschen länger, aber
ist egal. Also nicht, also
ja, nicht so lange.
Keine 10, ja. Sagen wir mal so, einigen wir uns darauf. In der zweiten Staffel dieser Stuart Pidgett Weinwunder Deutschland Fernsehreihe gesehen habe und ganz interessant fand. Was wir trinken ist der Spätburgunder von der Shelter Winery.
Weißt du, wie die auf den Namen gekommen sind?
Ja, kann ich dir sagen. Es liegt daran, dass sozusagen dass, die Weingutsräume sich in einem ehemaligen Luftschutzbunker beziehungsweise in einem bunkerartig ausgebauten Flugzeughangar.
Ah, okay. Auf so einem...
Auf so einem nicht mehr genutzten militärischen
Flugzeug. So wie Frankfurt Hahn oder sowas.
Sowas, ja,
ganz okay. Genau.
Und da ist das genau so ein Ding, also so ein, ja. So, wie man das irgendwie kennt, so ein Halbbogen, Stahlbetontor.
Ja.
Im Hintergrund ist es, glaube ich, sogar überwachsen.
Ja, meistens sind die überwachsen.
Was dann auch noch dafür sorgt, dass das in der Regel relativ gutes Mikroklima hat.
Ja.
Das wird nicht zu heiß im Sommer, das wird nicht zu kalt im Winter. Mhm. Man hat genug irgendwie Isolationsstoff drüber ist. Und die machen schwerpunktmäßig, glaube ich, tatsächlich Spätburgunder, wenn ich das richtig sehe. Bei Fritz steht im Regal neben dem noch ein Blanc de Noir aus Spätburgunder und eben dieser. Lass uns einfach mal probieren. Beziehungsweise, also was natürlich zuerst auffällt und ich mochte das sehr und Fritz Sigur, der mir den Wein vorstellte, meinte auch, ich fand das halt richtig prima, mal wieder einen deutschen Spätburgunder einzuschenken, der nicht versucht, irgendwie aus Frankreich zu kommen, der nicht so aussieht wie ein französischer Spätburgunder aussieht, Dazu muss man sagen, vor 20 Jahren konnte man einen Deutschen von einem französischen Spätburgunder sofort in einem Kriterium unterscheiden, noch bevor man irgendwie auch nur ein Glas gerochen hat, nämlich eine Farbe. Mhm. Die Deutschen sind in der Regel oder waren damals standardmäßig deutlich, deutlich heller. Und das ist der hier auch. Mhm. Der hat eine Farbe, was würde man sagen, so ein bisschen wie der Saft von Dosenerdbeeren.
Da bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt.
Ich weiß gar nicht, was ich das... Du musstest in der Jugend, wie nicht, ich hatte eine furchtbare Kindheit, ich musste sehr viel Dosenerdbeeren essen.
Also ich habe das schon mal, aber ich musste das nicht häufig essen, zum Glück. Und diese Erdbeeren hatten ja auch immer diese bräunliche Farbe, ne? Das war schon fies, ja.
Bräunlich-kräulich, ich hatte
immer so ein bisschen
Wasserleichenartiges.
Genau, so ausgewaschene Leichen, ne? Die in so einer trüben Brühe schwammen. Ja, stimmt.
Das hat ja auch einen leichten Geruch von Dosen-Erdbeeren. Assoziationen, um über diesen Wein zu reden, weil...
Stimmt.
Weil der riecht ja überhaupt nicht nach Erdbeeren.
Ja, wonach riecht er denn?
Nach Erdbeeren.
Nach Erdbeeren, unter anderem.
Das ist ja im Grunde genommen, ist das für mich immer ein charakteristisches Zeichen für deutsche Spätburgunder, dass sie eben nach, dass sie eben nach Erdbeeren riechen. Man liest es immer so in der Literatur, Himbeere, soll in erster Linie Himbeere sein. Aber das ist, für mich ist das doch in erster Linie Erdbeere.
Also hier ist es relativ eindeutig Erdbeere, würde ich sagen.
Es gibt ja auch gerade in Baden, also es ist ein badischer Spätburgunder, ne? Ist ja auch eines der Hauptzentren für deutschen Spätburgunderanbau, neben der Ahr und noch ein bisschen in der Pfalz. Also nennenswert jetzt.
Also nicht Württemberg oder so, das zählt ja nicht.
Württemberg gibt es natürlich auch schöne Spätburgunder.
Ja. Ich meine vom Rotwein her.
Vom Rotwein her. Das ist gemein. Es ist gemein denjenigen gegenüber, die in Württemberg wirklich auch gute Rotweine produzieren.
Die es gibt.
Die es gibt.
Und es werden mehr.
Die es gibt und die es werden mehr. Wie überhaupt ja das Qualitätsniveau insgesamt steigt. Und zwar immer weiter eigentlich.
Meine persönliche Einschätzung oder mein persönliches Fazit, sagen wir mal so, ich würde das jetzt nicht verallgemeinern wollen, das muss nicht niemand zur Programmatik seines Einkaufs übernehmen, aber ich hatte das große Vergnügen, die letzten beiden präsentierten Jahrgänge des VBPs, Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, also die Spitze des deutschen Weinbaus, davon die großen Gewächse, also davon das Allerbeste, zu probieren, 2011.
Gibt es noch
2010 habe ich probiert. So. Und ich muss feststellen, dass ich auch, was Riesling betrifft, die Württemberger ziemlich, ziemlich klasse fand. Viel, viel, also doch in der Breite besser als so ein klassisches Riesling, wie das Rheingau. Mhm. Im Rheingau gab es auch ein paar ganz schöne Sachen, aber die Spitzen von Württemberg brauchten sich vor nichts zu verstecken. Das war
leider nicht anders. Das sehe ich auch so. Und das sowohl innerhalb des VDP, also wenn man jetzt Schneidmann nimmt beispielsweise, genau.
Oder Aldinger.
Als auch Aldinger, als auch außerhalb des VDP, einer meiner Spezies ist der Beurer, der wirklich auch, ich finde, für Württemberg sensationelle Rieslinge macht, sehr authentische Geschichten. Und das gilt für Rotweine auch, ne? Also Württemberg ist ja Trollinger und Limberger Gegend. Und auch damit verbindet man eben diese leichten, dünnen Weinchen.
Schoppen, die trotzdem auch, also das ist, es ist so, sowieso, da würden wir ganz weit davon abkommen. Aber es ist die Frage natürlich immer, inwieweit, wenn ich eine Wertung darüber abgebe, was jetzt ein guter Wein zu sein hat oder was ein großartiger Wein ist, warum ich den Wein, der mir am besten schmeckt, weil er gut ist, bekömmlich ist, mir gefällt, süffig abends, mir auf der Terrasse gefällt, warum ich dem zum Beispiel notgedrungen viel weniger Punkte gebe als einem Wein, der ganz anstrengend ist und wo ich denke, da kann ich mich in 20 Jahren mal rantrauen und muss dann auch trotzdem damit kämpfen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, aber...
Voraussetzung ist aber, wenn wir jetzt über Trollinger reden, dass du auch einen Trollinger kennst, mit dem du gerne abends auf der Terrasse sitzt und den sozusagen aus Lust die Flasche leerst.
Ne? Genau, richtig.
Ja, aber muss man schon auch erstmal kennen, finde ich. Ist nicht so einfach.
Was dann eine schöne Brücke ist, weg von Württemberg und weg vom VGP zu gehen, hin zu dem Wein, dann sind wir in Baden und meinem Weingut, das noch nicht im VGP Mitglied ist und auch, sagen wir mal, die nächsten 2 Jahre mit Sicherheit nicht werden wird. Das dauert lange. Man kann das auch nicht, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, man kann das sozusagen auch nicht selber Man kann ja einfach einen Mitgliedseintrag ausfüllen und man den Beitrag bezahlen, dann ist man es. Man muss von einer Kommission dafür würdig befunden werden. Das ist, wie gesagt, das ist die Eliteorganisation der Deutschen Winzerschaft mit dementsprechend restriktiven Zugangsvoraussetzungen. Aber wie gesagt, wir reden nicht über den VDP, sondern über den Wein. Ich finde den, das ist so ein Wein für abends auf der Terrasse. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass ich den im Sommer ein bisschen gekühlt trinken würde.
Ja.
Der würde ein bisschen kühler durchaus verkraften und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Flasche am Ende des Abends
leer ist.
Leer ist. Ja.
Genau. Also im besten Sinne, wir hatten es vorhin schon mal, ich meine, wir unterhalten uns ja schon den ganzen Tag auch vor dem Podcast natürlich und wir hatten es über den Begriff lecker und haben das nochmal so ein bisschen definiert und auch sozusagen regional, also mir war gar nicht so klar, dass man dieses lecker regional unterschiedlich bewertet. Ich komme ja ursprünglich vom Niederrhein, wo lecker ein Standardbegriff ist eigentlich und überhaupt nicht qualitativ geringschätzig genutzt wird. Also ich finde, wenn ich sage, es ist irgendwas ist lecker, dann meine ich eigentlich das definitiv positiv. Musste aber heute nochmal feststellen, dass es im Süddeutschen anscheinend eben überhaupt keine Tradition dieses Begriffes gibt und der im Zweifelsfall dort eher negativ bewertet wird.
Also wenn man zum Beispiel Sam Hofschuster liest, den also einen, na, sagen wir, was reines Internet betrifft, wahrscheinlich profiliert ist, zum deutschen Weinkritiker. Weil er sozusagen nur im Netz, also weil er den wichtigsten deutschen Online-Weinführer sozusagen als Chefverkoster betreibt.
WeinPlus.
WeinPlus. Für den ist das Wort lecker aus dem Sprachschatz des Antichristen.
Ja, also das No-Go.
Das absolute No-Go,
ja.
Genau. Das ist ungefähr das, was für mich das Wort trinklich ist.
Genau, das ist sozusagen die Neuschöpfung dann. Wir hatten es auch schon, die Neuschöpfung. Also der Ersatz für lecker ist dann im Zweifelsfall eben trinklich für die Weineingeweihten. Und wahrscheinlich die, die hier am Tisch sitzen, würden diesen Begriff definitiv nicht verwenden. Oder? Nimmst du den?
Was denn?
Matthias?
Trinke ich?
Ja?
Trinke ich? Ich neige dann eher dazu. Ich winde mich dann auch. Ne? Ich sag sowas wie
süffig. Du kommst aus dem Beispiel, ne?
Ich sag süffig dann. Ja. Weil das macht Lust auf mehr.
Süffig, ne?
Es hat keinen großen Anspruch. Man muss auch sagen, dass dieser Wein zum Beispiel fast. Der geht ja fast in den negativen Bereich, was die Tannine anbelangt. Der hat ja so wenig. Der hat weniger Gerbstoffe als ein Apfelsaft.
Also das ist jetzt mal wirklich.
Aber.
Sehr schwierig.
Aber er schmeckt trotzdem. Apfelsaft schmeckt mir ja auch.
Du darfst auch gerne sagen, dass er dir nicht schmeckt.
Nein, es ist nicht mein Stil. Muss ich ganz klar sagen. Der hat für mich. Hat er halt, wie gesagt, das, was ein Rotwein ausmacht, was so ein bisschen so leicht fordernd ist, ist so ein bisschen Gerbstoffe darf er haben, ein bisschen Säure darf er haben, wenn er schon nicht so viel Gehalt hat. Und das sind alles relativ leichte Weine und ich mag ja auch gerne solche leichten Weine, aber da muss eben doch ein bisschen Knackigkeit muss drin sein. Und der ist mir jetzt also in der ersten Hälfte, zum Schluss kommt ein bisschen Würze und auch eine Bitternote mit rein, aber in der ersten Hälfte ist er mir einfach zu flach.
Ja, kann ich nachvollziehen. Auch. Sehr viel Frucht.
Ja.
Sehr viel Frucht. Und dann braucht es eben so ein bisschen.
Dann kommt so ein kurzer Atempause
und
dann
kommt hinten ganz
ein bisschen.
Der hat so einen Knick.
Das ist schon durchaus vorhandene Tannin. Also, es ist sicherlich auch überrepräsentiert, da gebe ich dir recht, aber da ist es schon.
Ja. Kurze Frage, ich finde es ja nicht unwesentlich, sozusagen auch ein Preis-Genuss-Verhältnis herzustellen.
Ne? Keine 10 Euro.
Keine 10 Euro.
Ja. Okay. Also sehr knapp keine 10 Euro.
Sehr knapp keine 10 Euro, okay. Spätburgunder ist immer teuer, relativ teurer
immer als... Zickig.
Immer zickig, genau. Also relativ teurer als viele andere Rebsorten, weil sie zickig ist, weil es nicht einfach ist, sie im Weinberg sozusagen zu beherrschen. Und es gibt sozusagen immer auch zu wenig Spätburgunder auf dem Markt oder Pinot Noir, sagt man. Ich weiß nicht, ob es noch so ist heutzutage.
Also hier steht Spätburgunder drauf, von daher finde ich, kann man es auch durchaus.
Hier jetzt, ich meine jetzt so im Allgemeinen, also dass sozusagen es immer doch eine relativ hohe Nachfrage gibt und viele Winzer sich ja auch an die Rebsorte nicht rantrauen oder einfach auch keine Lust haben, damit umzugehen, eben weil sie es eine Diva ist. Ne?
Hm.
Gilt aber trotzdem im Allgemeinen als die absolut beste deutsche Rotweinrebsorte.
Ja.
Und wo man also die überzeugendsten Ergebnisse rausholen kann.
Ja. Ich versuche zur Ehrenrettung dieses Weines dann doch mal von der anderen Seite mich irgendwie zu nähern. Die Frage nach dem Preis war insofern, glaube ich, wirklich eine relevante Frage, als dass ich eine Menge Weine kenne, die in diesem Segment verkauft werden. Mhm. Dann wahrscheinlich knapp unter 10 oder knapp über 10 Euro, sagen wir so 11 bis 13,50, die mit den Mitteln, die man da, also bei diesem Preis zur Verfügung hat, versuchen nachzustellen, wie ein französischer Pinot Noir für 40 Euro schmeckt. Mhm. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. Das ist ein Versuch, der einfach nicht funktionieren kann. Weil eine bestimmte Form von Konzentration, eine bestimmte Form von Tanninmenge, eine bestimmte Form von Länge, von Finesse von und so weiter nur zu bekommen ist mit Einsatz von Mitteln, die in der Regel Geld kosten. Sagen wir mal so. Es gibt, mir fällt, ich denke, während ich rede, fällt mir gerade eine einzige Ausnahme ein, das ist der Ziereisen, dessen blauer Burgunder tatsächlich auch so um die 12 irgendwas liegt.
Der einfache?
Der einfache.
Zehner. Der Tucken kostet 12,50.
Okay, alles klar. Gut. Und der da zumindest in diese Richtung geht. Aber selbst da kann man, wenn man meckern will, findet man da andere Lücken, sagen wir mal so.
Ja, klar.
Der hat, und was ich hier ganz schön finde und wirklich aller Ehren wert finde, dass jemand sich versucht, sozusagen auf diese deutschen Weinbautraditionen zu konzentrieren und sozusagen mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, auch mit den finanziellen Mitteln, die er zur Verfügung hat, einen Wein zu machen, der. Jetzt kommt wieder so ein ganz, ganz furchtbares technisches Wort, funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das tut er. Also das ist, wie gesagt, das ist, Sommerterrasse ist ein richtiges Stichwort, das ist jetzt kein großes Kino, das geht nicht in die Karaffe, da muss man nicht 3 Stunden drüber reden, das muss auch nicht in das 7,5 Meter Riedel Goldfischglas, sondern es ist ein schöner, einfacher, ehrlicher, relativ fruchtbetonter. Mhm.
Wobei ich das Gefühl habe, dass diese Weine sich noch verbessern. In der Flasche. Also selbst wenn die jetzt so einfach wirken, ich glaube, dass trotzdem, wie immer bei sehr, 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 sehr vielen deutschen Weinen, dass die einfach viel zu früh getrunken werden. Und das gilt auch für die deutschen Rotweine, auch wenn die eben nicht so wahnsinnig viel Tannin haben. Ich glaube, dass so ein harmonisches Gesamtbild auch bei diesen einfacheren Weinen sich erst ab so 2-3 Jahren einstellt. Und das ist ein 2010er und wir haben jetzt 2012 und lass uns den im nächsten Sommer nochmal trinken. Dann wird er vielleicht noch so ein bisschen mehr, ja.
Würde ich gerne, von diesem Wein sind gefüllt worden, es steht dankenswerterweise auf dem Etikett und da kann man auch mal erkennen, dass es ein ganz kleines Weingut ist, wie es machen.
Handgeschrieben.
Es steht 8.824 Ex drauf, das heißt, das sind also 8.824 Flaschen davon sind gefüllt worden. Mhm. Das ist auch nicht allzu viel, das ist jetzt auch nicht gerade verschwindend wenig, aber es ist nicht allzu viel, wenn man davon ausgeht, dass das sozusagen der Brot- und Butterwein des Weingutes ist. Mhm. Und wir trinken gerade Flasche Nummer handgeschrieben. Das rührt mich immer, wenn ich sowas sehe, wenn jemand irgendwie tatsächlich jedes einzelne Etikett mit einem Kugelschreiber oder mit was auch immer irgendwie geschrieben hat, um es durchzunummerieren. Wir trinken gerade Flasche Nummer 3642.
Mhm. Bäder übrigens, um nochmal darauf zurückzukommen, so um die 12, 13 Euro. Ja. Die machen schon auch einen sehr deutschen Spätburgunder.
Da kenne ich leider nur den Frühburgunder.
Und auch Frühburgunder, finde ich.
Na gut, Frühburgunder
ist aber anders. Ja, eh deutsch.
Ja, eben, genau.
Ja, aber ich finde Spätburgunder auch. Es ist eigentlich schon ein sehr typisch deutscher Spätburgunder. Hat halt ein bisschen mehr Substanz. Ist halt ein paar Euro teurer, aber hat ein bisschen mehr Substanz. Hat auch länger im Holzfass gelegen und so weiter und so fort. Aber der verhehlt, finde ich auch nicht, dass er, wo er herkommt. Und gefällt mir irgendwie immer eigentlich sehr gut. So in diesem Preissegment.
Wobei ich vielleicht auch noch nicht nur zur Ehrenrettung des Weines, sondern auch zur Warnung meiner Urteile sagen muss, dass ich, was die Toleranz von Gerbstoffen, also Tanninen und Säure anbelangt, doch relativ weit oben angesiedelt bin. Also es ist für mich, sind viele Leute würden die Weine, die mir jetzt schmecken, würden sie sagen, oh, der ist mir zu herb oder der ist mir zu streng. Und deswegen ist das vielleicht doch ein Wein, den man auf jeden Fall probieren sollte, um selbst mal festzustellen, in welche Richtung so der persönliche Geschmack neigt.
Ja. Ja. Also ich finde den jetzt auch, also es ist nicht mein Stil, aber ich finde den durchaus lecker. Und auch ein ganz guter.
Doch gesagt.
Ja, klar, aber ich habe es ja erklärt. Ich habe es ja erläutert. Und es ist auch ein ganz guter Einstieg sozusagen in die Rebsorte von deutscher Seite aus, ne?
Schon auch. Ja, absolut. Ja,
muss man sich ja auch wieder, Spätburgunder ist ja auch echt ein komplexes Thema irgendwie.
Ich glaub, das ist ja eben
keine, auch geschmacklich sozusagen, keine einfache Rebsorte. Und also ich meine, ich weiß nicht, wann ich zu Spätburgunder gekommen bin. Also da habe ich erstmal ganz viele andere Sachen getrunken. Spanien, ja. Übersee, Südfrankreich, ja. Bordeaux. Also die meisten kommen irgendwann sozusagen in Anführungsstrichen gereifterem Alter, wenn sie wirklich schon auch viel probiert haben,
ja, glaube ich. Es gibt ja so ein Bonmot über das Leben eines Weinfreundes, das behauptet, dass man in Bordeaux beginne, zumindest wenn man Rotweinfreund ist, da sozusagen infiziert wird mit diesem Weinbau-Bacillus, dann für den Rest seines Lebens durch die Welt wandert, Frankreich, Italien, Napa Valley, was auch immer, um ganz zum Ende dann sozusagen in Burgund zu landen.
Als Krone der Schöpfung.
Als Krone der Schöpfung, als Krone der Entwicklung sozusagen.
Ist ein bisschen was dran, finde ich. Also es ist
für die rote Weite. Es ist zumindest so, dass rein empirisch unter den beiden Freunden, die ich meine Freunde nenne, 9 von 10 diese Reise gemacht haben und nicht die umgekehrte.
Ja. Wobei das auch sicherlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass Burgunder generell relativ hochpreisig sind.
Aber Bordeaux okay. auch.
Ja, aber nicht im untersten Bereich. Guck mal, du kannst den nicht zum Beispiel, bin ich in die Norma gegangen und habe mir für 1,99 ein Bordeaux
gekauft. Ja, kein Thema, ja klar.
Burgunder kriegt man für dieses Geld sicherlich
nicht. Praktisch nicht, ja.
Und wo ich glaube, wenn es dann wieder bergab geht, wenn der Höhepunkt der Burgunder ist, wenn du dann zu einer Kombination aus roter Süßwein, Banhös oder Portwein und Zigarre neigst, dann merkt man, dass so die feinen Noten schon dir schon so ein bisschen flöten gegangen sind und dass du lieber wieder auf diese gröberen Töne stehst.
Ja, neuer Wein im Glas.
Genau. Neuer Wein, letzter Wein auch, denke ich, heute.
Ja.
Wir sind wieder in Württemberg, aber nicht wirklich. Derjenige, der den Wein gemacht hat, kommt aus Württemberg. Und die Familie hat dort auch ein alteingesessenes und gutes Weingut. Das sind nämlich die Grafen zu Neiberg. Und die sind irgendwann in den 70er Jahren auch ins Bordeaux gegangen. Denn Bordeaux war nicht immer so teuer. Und in den 70er Jahren war es erst recht nicht teuer. Das heißt, man konnte da nicht nur relativ günstig Wein kaufen, man konnte da auch relativ günstig Land kaufen. Und die Neibergs haben dort Weingüter gekauft. Und mittlerweile auch zu den Top-Weingütern gebracht, würde ich sagen. Also das, was ich von denen probiert habe in den letzten Jahren, die liegen ja auf der rechten Seite im Wesentlichen der Gironde, ne? Also in Saint-Emilion etc. Das gehört schon mit zum Besten, was es da gibt, finde ich. Meiner Meinung nach. Dabei haben sie es aber nicht belassen. Der Stefan Graf zu Neidberg, der also dort eigentlich die Weingüter betreut, der hat irgendwann mit ein paar anderen Leuten in Bulgarien Land gekauft. Bulgarien, also als es dann möglich war, mittlerweile gehört Bulgarien mit zur EU. Die haben dort ein ultramodernes Weingut aufgebaut, mit Hilfe auch von EU-Töpfen. Das ist also unterstützt worden mit Geld. Und die haben dort in einem alten die Thrakier waren da schon, ne? Thrakische Landschaft, also ganz uralte Weinlandschaft eigentlich auch. Dort also eben ein neues Weingut etabliert. Ich sag mal jetzt leider auch mit eben den üblichen modernen Bordeaux-Rebsorten. Cabernet und Merlot und Petit Verdot. Haben aber vor, nach und nach eben die alten autochthonen Rebsorten dort zu rekultivieren, die da wären, beispielsweise
Mönig, Mavut.
Genau.
Ja, so die großen.
Ja. Und dort eben auch eher ursprünglichere Weine wieder zu machen. Ich denke mal, dass sie das hier, was wir jetzt hier im Glas haben, nicht aufgeben werden, also eben auch einen internationalen Stil. Zu pflegen, ist ja auch nicht verwerflich. Ich habe das noch nicht probiert bisher. Also ich habe von einem Vertrieb, der also Neibergs Weine auch vertreibt, diese Flaschen zugeschickt bekommen und habe die jetzt so ein bisschen länger da liegen gehabt, weil ich immer schon allein, wenn ich auf den Alkoholgehalt gucke, irgendwie 14,5. Ich habe hier 2 Flaschen stehen, aber ich denke, eine Flasche reicht erstmal. 14,5 ist immer schon mal ziemlich viel, bin ich nicht so ein Freund von. Bin ich eher skeptisch bei so viel Alkohol. Deswegen habe ich die erstmal stehen lassen, aber ich dachte, das ist mal eine ganz gute Gelegenheit, mal irgendwie zusammen die Nase ins Glas zu stecken. Also wir haben Bordeaux Cuvée, sozusagen klassisch auf tonhaltigen Böden aus Bulgarien. Ich denke, mit modernen Methoden vinifiziert. Ich glaube, zur Hälfte in neuen Barriques und zur Hälfte in gebrauchten Barriques, also kleinen 228 Liter Holzfässern, in denen üblicherweise eben auch die guten Bordeaux ausgebaut werden.
Was ist das für ein Jahrgang?
2008. Wobei ich jetzt nicht weiß, ich habe natürlich clevererweise die ganzen Unterlagen, die ich jetzt zu dem Wein hatte, im Auto liegen lassen. Aber ist egal.
Spinnen wir uns jetzt zusammen. Also von der Nase her würde ich sagen, sehr starke Kirschnoten. Mhm. Das deutet darauf hin, dass normalerweise nach meinem klassischen Verständnis der Merlot-Anteil relativ hoch sein müsste.
Das wird jeden Sinn.
Ja. Also Cabernet hat ja häufig so leichte, zumal wenn er nicht super ausgereift ist und auf die Spitze getrieben ist, immer so ein bisschen Paprika-grasige Noten.
Und ein bisschen Johannisbeere.
Ja, genau. Cassis. Und das ist eher eben diese Schokonote ein bisschen mit drin. Und das ist also eher so Merlot-artig.
Wobei ich prinzipiell sagen muss, ich wäre auf Bordeaux-Blend so ganz klassisch nicht gekommen, würde ich nicht sagen.
Weil doch, weißt du, was ich gesagt hätte? Brunello del Montalcino.
Okay.
Sangiovese, Italien. Aha. Mittelitalien.
Okay.
Also nur die Nase, ich habe jetzt noch nichts probiert, aber nur von der Nase her.
Ja.
So richtig so schmackig-mäßig ausgebaut.
Also man riecht den Alkohol jetzt nicht unbedingt?
Nee, ist eigentlich gut angewendet. Ja. Frucht ist schön präsent.
Ja. Also es ist auch noch jung, ne? Also ist man vergleichsweise natürlich zu jung. Also dem wird es bestimmt gut tun, erst noch mal ein paar Jahre zu liegen.
Hm.
Aber soll ja erstmal probiert werden.
Mhm. Okay, hat schon jemand probiert? Jetzt kommt es nämlich.
Jetzt kommt der Alkohol?
Ja.
Ziemlich massiv.
Ja.
Also zum einen, was ich vorhin schon gesagt habe über die Süße, der Wein wirkt ziemlich süß, ne?
Und hinten dran ist er dann tatsächlich ein bisschen brandig.
Genau.
Der Alkohol bleibt so, der Rest geht weg, der Alkohol bleibt stehen.
Und in der Mitte nimmt er so eine leicht, also jetzt nicht im oxidierten Sinne, aber so eine leicht bräunliche Farbe an. Ja? Also der wirkt nicht mehr so klar rot.
Geschmacklich braun.
Geschmacklich braun.
Genau. Rechts ist, also sozusagen, total du rechts.
Nee, aber wenn du kannst die Rotweine unterscheiden in geschmacklich blau und geschmacklich braun.
Das tue ich auch.
Letztlich, das mache ich jedenfalls immer so. Ne? Und der riecht nicht so braun, wie er schmeckt.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Finde ich auch.
Ich finde aber ein bisschen, in der Tat.
Also, lustigerweise ist immer, wenn du nachher... Denke ich auch, warum hast du das nicht geahnt vorher? Aber gut.
Sollen wir den auch aufmachen, den 2,7er Reserve? So als Vergleich? Einfach so?
Warum nicht? Ja. Also ich meine, hat dir die Firma ja zugeschickt. Ne?
Ja, muss ich jetzt auch nicht behalten. Ne? Wieder in den Keller legen. Also ist ja ganz interessant, mal zu gucken. Wobei die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, meinten, der 2,8er wäre irgendwie besser als der 2,7er. Wobei der 2,7er sozusagen preislich jetzt der höherwertige Wein ist. Und wie auch länger im Fass gelegen hat.
Also das ist für mich ein Wein, der zu spät geerntet wurde. Also wo die Trauben zu spät geerntet wurden. Ja. Das ist Flachland wahrscheinlich, Kontinentalklima. Da haben sie einfach die Sonne drauf knallen lassen und dann einfach zu spät die Sachen eingeholt.
Auch das war vielleicht tatsächlich als Anmerkung für die Menschen, die sich nicht so extrem mit Wein beschäftigen, dass ihnen das immer sofort so völlig klar wäre. Gemeinhin denkt man ja immer, also als Deutscher, von der deutschen Perspektive denkt man immer, ein Wein hat tendenziell zu wenig Sonne bekommen. Die werden nicht richtig reif, weil es bei uns immer viel regnet im Sommer und einfach nicht warm genug wird. Wenn dem so wäre, würden die besten Weine in der Sahara angebaut. Vorausgesetzt, man könnte da bewässern. Werden es aber nicht. Es gibt logischerweise auch so eine südliche Grenze, weil genauso wie ein Wein ein Problem haben kann, genug Zucker zu entwickeln und genug Reife zu entwickeln, kann ein Problem haben, zu viel Reife zu entwickeln. Das äußert sich darin, dass die Weine Säure verlieren. Weil, wenn man sich die Reifekurven von dem Wein anguckt, sozusagen mit zunehmender Reife, die Zuckerkurve stetig steigt, bis zu einem bestimmten Maximum.
Ja.
Und die Säurekurve aber sozusagen in dem Bereich, wo die Zuckerkurve noch lange nicht bei ihrem Maximum ist, fällt.
Ja.
Und ein Wein, der sozusagen ein Maximum Zucker hat, aber sehr wenig Säure hat, wird langweilig schmecken. Der wird halt schmecken wie flüssig gemachte Marmelade. Das möchte kein Mensch. Also,
ja, da kommt so ein bisschen das Problem, dass es schon auch ein bisschen en vogue war, solche Weine zu machen. Ne?
In der Tat, ja.
Ja. Und es geht glücklicherweise wieder zurück. Hat mit unserem Freund Robert Parker zu tun auch. Ne? Also mit dem Weinkritiker und Weinbewerter, der sozusagen die weltweite Dominanz der Weinbewertung irgendwann übernommen hat oder überhaupt erst geschaffen hat. Ja, besser gesagt, geschaffen hat. Was an sich überhaupt nicht verwerflich ist. Aber eben dazu geführt hat, dass ein bestimmter Stil, oder weil natürlich jeder, der Wein trinkt, jeder für uns und Parker eben auch einen bestimmten Stil pflegt oder mag. Und dieser Stil geht hin Richtung sehr reifer Rotweine vor allen Dingen. Ne? Also über Weißweine redet er eigentlich relativ selten. Also er redet über Rotweine und dort eben vor allen Dingen gerne über sehr reif gewordene Weine. Ne?
Sein Lieblingswein ist der Châteauneuf du Pape, also südliche Rhone. Und dieses Geschmacksbild hat er dann auch auf die Bordeaux anwenden wollen.
Um mit dem Sprachbild von dir eben zu bleiben, also wenn Weine braun schmecken können, dann sind das...
Genau, wobei man sagen muss, deswegen muss ich da immer so ein bisschen einhaken, Parker Bashing ist auch total en vogue geworden, ja, in den letzten Jahren.
Ja, klar.
Und im Grunde genommen, ich hab einen ganz alten Parker zu Hause und habe mir mal durchgelesen, was dieser Mann, als er das noch alles allein verkostet hat,
ja, hab ich auch.
Selbst geschrieben hat. Ja. Und das hört sich eigentlich sehr vernünftig
an. Also ich habe Parker Bordeaux und Parker Rhône und ich finde beide Bücher gut.
Genau. Ja. Es ist halt ein persönliches Geschmacksbild, was er auch ganz 1A versucht zu begründen.
Ich finde das auch okay.
So ist, genau.
Das Problem ist halt, dass ich an Parker, dass Parker
sein Einfluss ist,
die Bewertung sozusagen verselbstständigt hat und zum Marketinginstrument und Verkaufsargument für ganz viele Weingüter geworden ist und ja so eine ganze Bagage von Leuten hinter sich herzieht, also von Weinmachern ja auch, die sozusagen Weingüter darauf trimmen, dass sie den Geschmack treffen. Michel Roland zum Beispiel ist einer dieser sogenannten Flying Winemaker, die durch die Welt reisen und Weingüter beraten. Und der ist ja wirklich auch Chemiker, also der hat eine ganze Chemielabore sozusagen auch, die Weine eben sozusagen so trümmen oder auch so zusammensetzen, wie auch immer, ganz kurz gesagt, Weine machen. Im Gegensatz zu Wein werden lassen, Weine machen. Und im Zweifelsfall schmecken sie dann eben auch gemacht. Ja. Und das würde ich jetzt Parker nicht grundsätzlich vorwerfen.
Überhaupt nicht, ne? Weil ich glaube, weil du das ja auch hast, die Bücher, der beim Châteauneuf ja auch immer, zum Beispiel Henri Bonneau, das war immer sein Heiliger sozusagen bei Châteauneuf, jemand, der unheimlich wenig manipuliert, unfiltrierte Weine abgefüllt hat und einfach sozusagen die Kraft des Südens versucht hat, in die Flasche zu pressen. Ja. Was also unheimlich authentisch ist für diese Region, was aber überhaupt nicht authentisch ist für andere Regionen, wo ich versuche, einen Stil zu kreieren, der dem Klima der südlichen Rhone entspricht. Und das ist einfach nicht stimmig in den vielen Fällen.
Und Parker hat, ganz kurz noch, Châteauneuf du Pape sozusagen aus dem Dornröschenschlaf beispielsweise auch erst rausgeholt. Also als Parker angefangen hat, Weine zu bewerten, also Ende der 70er, eher Anfang der 80er, glaube ich, vor allen Dingen, war Châteauneuf du Pape nichts eigentlich. Ne? Das war irgendwie ein Hinterwäldler-Kaff ohne irgendwelche Reputation oder vielleicht bei einigen ganz, ganz wenigen. Und das hat sich eben deutlich auch nicht zuletzt eben durch Parker geändert. Ne?
Ich wollte nur gerade eben zugegebenermaßen etwas spitze Bemerkung einwerfen. Wenn wir jetzt noch zwei weitere Flaschen Wein trinken, dann glaube ich, haben wir so ziemlich jedes heiße Eisen und jede ungelöste Weinfrage, über die sich irgendwie die Weinfreunde in den letzten 30 Jahren die Köpfe eingeschlagen haben, wenigstens mal andiskutiert. Also wir hatten den Korkverschluss, wir hatten den Parker,
Sehr schön.
Doch, ja, ein erfolgreicher Abend.
Was wolltest du noch aufmachen?
Gucken wir mal. Aber jetzt gucken wir nochmal, was wir hier haben. Das Etikett ist ja schon schwarz wie die Nacht.
Genau, wir haben jetzt also das erste, ich muss das nochmal überhaupt genau betiteln. Wir hatten im ersten Glas den 2008er Enira der Domaine Besser Valley, Bulgarien. Und haben jetzt im Glas den 2007er Reserva bei Enira Domaine Besser Valley. Also die sind zusammen auf den Markt gekommen, sprich der, die Reserve hat ein Jahr länger im Holzfass gelegen.
Okay.
Auch wieder schöne Nase eigentlich, ja. Ne? Durchaus ansprechend, weich, schokoladig, kirschig, aber so eben auch so eine ganz
bisschen reife, Traube.
Ja, so eine reife Herzkirsche oder so, wie man Schwarzkirsche vielleicht eher, ne? Ich weiß gar nicht, ob da so
leichter Alkohol
spürt. Leichter Alkohol spürt man, ja.
Leichter Alkohol und auch leider noch ein ganz, ganz leichter Uwe-Ton ist unten runter.
Ja, stimmt.
Ja, aber geht noch.
Ja.
Aber dieser Uwe-Ton ist ein relativ zuverlässiger Indikator, aber gerade eben bei der Rhonbahn, da findet man den auch öfter.
Ja.
Für genau das, was dann sozusagen am Gaumen kommt, nämlich eine Wuchtbrumme. Und zwar eine Wuchtbrumme im Grenzbereich. Also ein Wein, der mit sehr, sehr viel Alkohol, mit sehr, sehr viel Reife, mit sehr, sehr viel Bums, alles ein bisschen, ja, von allem vielleicht ein bisschen zu viel, wie ich finde. Es überfordert ein bisschen.
Mich zumindest. Obwohl ich den fast noch annehme.
Der ist besser. Finde ich auch deutlich besser. Weil der hat so einen ganz starken Fruchtkern noch.
Ja.
Der erste hat dieses braune, ausgebrannte, ausgedörrte.
Ja.
Und der hier hat noch so einen roten Fruchtkern mit drin. Also wo ich merke, dass noch eine stärkere Saftigkeit ist.
Ja.
Das ist ein Wein, wenn jemand nicht viel von Wein versteht, aber sich von dicken Weinen gern beeindrucken lassen will, das ist wahrscheinlich eine sehr preisgünstige Möglichkeit, wenn man den Chef nach Hause einladen muss, weiß aber, der versteht nicht viel von Wein und man will ihm aber zeigen, dass man viel Geld für Weine ausgibt, aber in Wirklichkeit gar nicht so viel Geld für Weine ausgibt, dann kann man diesen Wein gut vorsetzen.
Ist nur die Frage, ob man dann mit einem Wein aus Bulgarien punkten kann, das weiß ich jetzt nicht, hat er jetzt
nicht. Darf so man nicht verraten, dekantieren.
Genau, dekantieren und in eine Cru Bourgeois Flasche aus dem Aldi stecken.
Das ja, oder das, und sagen, das ist von dem Neipperg.
Ja. Ich würde aber gerade sagen,
genau. Also
man muss
die Geschichte dazu sehen. Das ist doch der
Kanon.
Nicht derselbe, sondern vielleicht ist es sogar der Bordeaux. Wobei man sagen muss, dass natürlich die rechts girondischen Bordeaux-Weine tendenziell natürlich auch über mehr Schmackes verfügen. Ja. Und auch die Neipperg-Weine jetzt nicht, auch im Bordeaux-Kontext, jetzt nicht dafür bekannt sind, besonders elegant, finessenreich, klassisch zu sein, sondern schon eher auf der kräftigeren Seite zu stehen.
Ja, und vor allem auch, und das sind auch beide, und ich finde, das ist tatsächlich dann eine Familienverwandtschaft, die sind auch dafür bekannt, relativ reif zu sein. Ich habe selber mal im Keller von Canon Garfelia gestanden und beziehungsweise im Shea, also da, wo die Fässer lagern mit dem fertigen Wein und sozusagen vor sich hinreifen.
Ja. Ja.
Und es ist in der Tat so, dass zumindest damals heißt in dem Zusammenhang, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 2002 oder 2003, mit Mikrooxidation gearbeitet wurde. Mikrooxidation heißt in diesem Zusammenhang, dass in jedem Holzfass, was ja ohnehin schon einen erhöhten, dadurch, dass es Holz ist und porös, einen erhöhten Sauerstoffeintrag in den Wein hat, ein Schlauch reinhing. So ein Ding wie im Aquarium.
Mhm.
Plexiglasschlauch, unten irgendwie so ein poröser Körper, oben ein Sauerstofflager und eine kleine Pumpe, die es in regelmäßigen Abständen da Sauerstoff reinpumpt, genau definiert. Damit der relativ tanninreiche Wein sozusagen schon im Moment der Füllung deutlich, deutlich zugänglicher, deutlich, deutlich trinkbarer ist und letzten Endes deutlich, deutlich besser Herrn Parker schmeckt in dem Moment, wo er um seine Punkte macht.
Genau, genau. Das ist ja gut, aber jetzt kommen wir auf das.
Das passieren.
Aber wie gesagt, dieser Wein hat 14,7 Volumenprozent, das ist sehr viel. Ja. Das ist kein Wein, wenn ich den jetzt trinke, sage ich, der ist nicht schlecht gemacht.
Nee, stimmt.
Absolut nicht. Es ist aber kein Wein, wo ich gerne eine Flasche austrinken würde.
Genau.
Und erst recht nicht ohne Essensbegleitung.
Genau.
Weil wenn ich davon ein halbes Glas getrunken habe, denke ich, boah, das war's jetzt.
Mhm.
Ja. Ja, rein so vom vinologischen Völlegefühl.
Genau, also wir sind
vinologisches Völlegefühl, das gefällt mir.
Vinologisches Völlegefühl, ja. Ja, jetzt haben wir uns satt gemacht.
Genau.
Jetzt haben wir uns vinologisch satt gemacht. Dann machen wir Schluss jetzt, oder?
Wollte ich mal sagen.
Also genau, bevor alle abspringen. Weil wir es total überziehen.
Wenn wir einen Reparatur-Riesling hätten, dann würden wir den jetzt noch öffnen und wahrscheinlich in Jubelstürme ausbrechen, ob der Leichtigkeit, ob der Klarheit, ob der reinigen Kraft für den Gaumen, da wir das leider nicht haben.
Nee, wir hätten nur ein Rosé-Champagner noch, ne, eingekauft. Das ist zu heikel.
Das lassen wir mal.
Das lassen wir mal. Nehmen wir mal für nächstes Mal. Wir kommen bestimmt noch mal in der Runde zusammen.
Mir war es auf jeden Fall ein großes Vergnügen.
Fand ich auch sehr schön.
Ja. Sehr schön, ja. Vielleicht bringen wir dann mal wirklich krasse Sachen mit.
Ja, wir machen mal einen krassen Abend.
Genau, wo wir uns einfach dann hauen können drüber. Wo sich die Leute auch dann, ja.
Genau. Die können dann nachher die kleinen Teile aufsammeln.
Genau, die können sich dann jetzt Fäustchen lachen.
Ja, vielen Dank, Thorsten Goffin und Matthias Meske, wollte ich sagen. Herzlichen Dank und ja, ich hoffe mal bis bald. Das ist ja, müssen wir mal sehen, du bist ja wieder unterwegs.
Ich bin wieder unterwegs. Ich werde jetzt die nächste, hier kann ich es ja schon verraten, weil wenn ihr das hört, wird das ja schon längst geschehen sein. Ich bin jetzt erstmal relativ unspektakulär. Also was heißt, ich bin jetzt erstmal
diese Woche. Erstmal nach Paris.
Gut, ich bin jetzt diese Woche erstmal in Paris. Dann fahre ich eine Woche nach Nürnberg und dann bin ich zwei Wochen in Split in Kroatien.
Ach echt?
Ja. Aha. Und das ist eine Region, wo ich das letzte Mal kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs zelten gefahren war. und total zerstochen wurde von Mücken.
Holidays in Kambodscha. Kennt das noch jemand?
Nee. Nein.
Aber egal, gut, das war mal irgendwie
eine Serie.
Kommt aus dem Popmusik-Kontext.
Okay. Das
ist so viel sei verraten.
Also auf jeden Fall hat sich da eine Menge getan, wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich bin unheimlich gespannt drauf, da so ein paar interessante autochthone Rebsorten aufzutun, die mittlerweile auch wieder mit Bewusstsein ausgebaut werden. Angebaut und ausgebaut.
Genau, wir hatten es schon über Serbien heute, Kroatien auch. Also überhaupt ist, glaube ich, dieser ganze Bereich sozusagen ehemaliger Ostblock, ist schon irgendwie auch fies gesagt, aber Ungarn.
Ja, hat alles, das hat Serbien, alles eine Kroatien, uralte, Jahrtausende alte,
ja, Slowenien ist eh schon vorn dran. Sollte man nicht unterschätzen, nee. Und sollte man auch nicht sozusagen links liegen lassen, ne? Und immer nur nach den üblichen Schemata Wein einkaufen, genau. Oder probieren, sagen wir mal probieren.
Das schwierig,
da passieren schon schöne Sachen auch, ne?
Absolut, ja.
Es ist halt schwierig, dran zu kommen an die interessanten Sachen, weil sich noch nicht so viele Importeure gefunden haben, die das Risiko auf sich nehmen, einen unbekannten Wein aus einer unbekannten Region zu führen.
Ja.
Dadurch geht natürlich vieles noch so ein bisschen, spielt sich noch im Verborgenen ab.
Das ist das eine, und man muss auf der anderen Seite aber auch fairerweise sagen, es gibt natürlich auch eine Menge Schrott da.
Ja, klar.
Ich habe mal irgendwie mit dem Weinzirkel, mit dem ich mich einmal im Monat treffe, um Wein zu probieren, eine Ungarnprobe gemacht. Und das waren angeblich irgendwie alles, das waren die Spitzen des ungarischen Weinbaus. Die hatten alle in Paris eine Goldmedaille gewonnen. Und seitdem ist bei uns sozusagen, also Running Gag hat in Paris eine Goldmedaille gewonnen, ein Synonym für Totalschrott, weil es war, diese Probe war ein Fiasko. Es war wirklich ein Fiasko. Der Mensch, der sie ausgerichtet hatte, hatte vorher noch bei wichtigen Hamburger Weinkritikern mit Ungarn-Bezügen die
Ach Gott.
Tipps eingeholt.
Entschuldigung, aber okay.
Christoph, das wird jetzt nicht geschnitten.
Nein, es wird nichts geschnitten.
Hatte auch die Zusage bekommen, da sozusagen praktische Unterstützung zu bekommen in Form von Probenflaschen. Das war noch nicht passiert. 24 Stunden vor der Probe musste er sich ins Auto setzen, in der Nacht- und Nebelaktion 600, 700 Kilometer zusammenfahren, um irgendwie überhaupt die Weine zusammenzubekommen.
Oh Gott, ja,
und das war alles im Prinzip, das war eine der schlechtesten Proben, die ich in diesem Probenzirkel jemals erlebt habe. Wie gesagt, also es gibt auch nicht nur spannendes, unentdecktes Zeug da, sondern es gibt auch sehr viel Zeug, was die Welt nicht braucht und wo irgendwie jemand versucht, auf diesen Wein, Luxus- oder Premium-Weinzug aufzuspringen mit Schrott,
der ich glaube, das ist eine Sache, die ich auch definitiv thematisieren werde, weil meine Befürchtung ist, dass sich auch die Weinwelt da wie die gesamte Gesellschaft unheimlich spaltet. Du hast einen traditionellen Teil und du hast einen Teil, der auf den internationalen Markt drängt. Und der auf den internationalen Markt drängt, der an Wettbewerben teilnimmt, der sozusagen die Creme de la Creme der heimischen Gesellschaft bewirten will, der in den diplomatischen Kreisen da gepflegt wird. Also in Ungarn gilt das genauso wie für die Türkei zum Beispiel.
Ja.
Das sind Weine, die weit eigentlich nicht braucht.
Genau.
Ja. Aber
im Prinzip gibt, gehört das ja auch dazu, das, ne? Muss man schon sagen. Also
es aber ist es gibt darunter sozusagen in diesen versteckten Nischen gibt es wahnsinnig Spannendes zu entdecken. Und ich muss sagen, ich habe den letzten kroatischen Wein, den ich getrunken habe, der hat mich sehr beeindruckt, weil er also total unangepasst war, schwarz wie die Nacht, aber von der ungeheuren, also von der starken, mit Tannin und Säure und Trinkigkeit. Und das war nämlich ein Wein, der aus einer Rebe gekeltert wurde, die verwandt war mit der italienischen Ancelotta, die für Lambrusco...
Die auch schon keiner kennt.
Die auch schon keiner kennt. Und die für Lambrusco und sowas benutzt wird. Also das ist schon eine völlig andere Welt. Also es ist jetzt kein Cabernet Merlot, sondern es ist einfach eine ganz andere Sache gewesen. Und diesen Wein habe ich nie irgendwo anders gesehen, außer bei dem Winzer, wo ich den gekauft habe. Also insofern hoffe ich mal, dass es da auch interessante Sachen gibt.
Bestimmt. Also ich habe leider nicht daran teilnehmen können. Trotzdem ist es in meinem Blog zu finden. Aus meiner Bonner Weinrunde haben wir einen in unserer Mitte, der Serbe und hat eine ungarische Frau und hat sozusagen diesen ganzen Bereich auch so ein bisschen abgedeckt, was sein Weinwissen angeht, und zwei schon sehr schöne Proben wohl gemacht, die, an denen ich beiden leider nicht teilnehmen konnte, aber wo durchaus interessante Weine auch dabei waren. Also,
ja. Okay, wir wissen also das Thema, was das uns das nächste Mal an dieses Mikrofon bringen wird.
Genau, wie auch immer. Also entweder wir lassen es krachen oder wir nehmen uns mal die östlichen Länder vor.
Ja. Sowohl als auch.
Ja, oder sowohl als auch.
Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Es ist ein großes Vergnügen.
Sehr schön.
Ja. Wunderbar. Mir gefällt es in der Champagner immer.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.